Eve.
Ja.
Das ist das, was ihr jetzt hört. Und Achtung, Werbung. Es ist aber auch etwas, was wir im Vorgespräch gerade hatten. Du hast gerade erwähnt, dass ich es ja nicht so mit Zahlen habe.
Mhm. Ja, genau das habe ich erwähnt.
Dafür bin ich aber der organisierte Typ von uns. Und wenn man die Schwäche und die Stärke, wenn man das zusammenführt, dann braucht man das, wofür wir heute werben, nämlich Finanzguru. Dieser Podcast wird euch präsentiert von der App Finanzguru.
Ja, Nerd und Kultur könnte auch Orga und Chaos heißen. Und da ich für das Chaos dieses Podcasts stehe, hilft mir Finanzguru extrem, meine Finanzen zu regeln. Denn normalerweise ist auf meinem Schreibtisch einfach nur ein Papierchaos. Jetzt habe ich alles übersichtlich in einer App, inklusive überflüssiger Abos, die ich immer noch nicht gekündigt habe, aber jetzt kündigen werde.
Mit Finanzguru könnt ihr nämlich alle eure Konten, egal ob Girokonto, Kreditkarte, Depot oder Kryptobörse, könnt ihr alle in dieser App bündeln und auch die erwähnten Abos von Eve sogar rechtssicher kündigen. Alles über eine App. Und einmal mit dem Konto verbunden, zeigt euch die App nicht nur all diese Verträge, sondern ihr könnt auch eben diese genannten überflüssigen Verträge einfach mit einem Wischer kündigen.
Mit Finanzguru Plus bekommt ihr für nun 2,99 Euro pro Monat Zugang zu weiteren tiefgehenden Analysen eures Kaufverhaltens. Das ist ganz wichtig, weil manchmal checkt man gar nicht, wie viel Geld man ausgibt und wie viel Geld man eigentlich ausgeben sollte oder muss und was notwendig ist. Mit Finanzguru Plus stehen dir großartige Features zur Verfügung, darunter detaillierte Budgetanalysen und persönliche Finanztipps. Marco, brauchen wir sowas? Ja.
Also ich brauche schon personalisierte Finanztipps. Ich hätte sie vor allem früher gebraucht. Also jetzt bin ich ein bisschen älter, ein bisschen gesetzter, ein bisschen organisierter, als ich es vielleicht vor 10 Jahren war.
Ich auch.
Und da hätte mir Finanzguru noch mehr geholfen. Zumal das verfügbare Einkommen, da der Gehaltseingang sofort verzeichnet wird und ich dann die volle Kontrolle darüber immer noch habe. Außerdem erhaltet ihr intelligente Budgetvorschläge, die euch eine klare Übersicht über die Ausgabenkategorien wie Lebensmittel, Shopping und Tanken bieten. Und ihr könnt die tiefer gehenden Analysen dafür nutzen, euer Kaufverhalten zu optimieren, zu planen und die Entwicklung eures Vermögens nur mit dieser App Finanzguru zu überwachen.
Mit dem Code NERD könnt ihr Finanzguru Plus ganze 3 Monate kostenlos nutzen, statt nur die gewohnten 7 Tage. Das gilt allerdings nur für Neukunden. Was ihr dafür tun müsst, App downloaden, Konto verknüpfen und auf dem Homescreen auf dein Profil rechts klicken und den Gutscheincode eingeben. Erneut, der Gutscheincode lautet NERD.
Den Link zu dem Angebot findet ihr aber auch in der aktuellen Podcast-Folge in den Shownotes und damit Werbung Ende. 2. Die Zahl des heutigen Tages ist 2. 2, weil es das allererste Mal ist, dass wir ein Ranking machen mit nur 2 Filmen, über die wir noch gar nicht geredet haben. Über alle anderen haben wir geredet. Mit nur 2 Filmen, die sich von der jeweils anderen Liste signifikant unterscheiden. Wir haben noch nie so viel Ehrennennungen gehabt bei einer Top-10-Liste, weil bei den Top 5 sind Yves und ich uns relativ einig, wenn auch nicht in der Reihenfolge, weil die Reihenfolge sogar auch fast gleich. Es ist eher so, welcher Platz es unbedingt genau sein muss. Und was war das zweite 2? Wir sind zu zweit, ihr hört aber nicht Yves, weil der sich gerade eine Pizza reinstopft. Das hat zeitlich bei uns nicht anders geklappt.
Ich dachte, dass dafür die 2 steht. Als du gesagt hast, 2 ist die Zahl, ich dachte, dass du darüber redest, dass ich bisher nur ein einziges Mal in dem Podcast ein Sandwich gegessen habe, als ich so Hunger hatte und es mir bestellt habe. Und dann haben die das reingeliefert während unserer Mandalorian-Aufnahme.
Aha.
Ich weiß sogar noch ganz genau, zu welcher Folge. Ich glaube, das war die auf Coruscant. Und dann habe ich da einfach die ganze Zeit mein Subway-Sandwich gegessen. Und jetzt habe ich eine wundervolle Pizza gerade in der Hand und ich habe heute noch nichts gegessen. Ich würde gerne hören, wie ich hier so knusper, knusper, oh, schmatzi, schmatzi.
Weißt du, das Schlimme ist, dadurch, dass ich mein Instagram-DMs aufhabe, anders als du, beschweren sich jetzt Leute bei mir, dass du isst. Aber es schließt ein bisschen den Kreis zu unserer Vorproduktionsgeschichte für alles, was wir vor Weihnachten aufnehmen müssen und über die Weihnachtszeit und die Tage hinweg bei euch dann im Feed auftaucht. Wir produzieren all das, während wir besonders wenig Zeit haben. Und dann nehme sogar ich in Kauf, dass Yves isst während der Aufnahme. Es tut mir leid.
Es tut mir auch leid. Es tut mir wirklich leid. Ich habe es anders nicht geschafft. Es ist gerade so viel los. Und fairness halber, das war nicht meine Idee, jetzt zu essen. Ich hatte zwar übertriebenen Hunger, aber ich hätte wieder gewartet bis in die Nacht. Und dann wurde ich überrascht, da ist wirklich meine Tante vorbeigekommen. Weil meine Mutter wohnt eine Wohnung unter mir und hat für alle Pizza mitgebracht, für mich inklusive. Und die haben sich jetzt eigentlich gefreut, dass ich Zeit mit der Familie verbringe. Stattdessen habe ich meinen Pizzakarton mit nach oben genommen und esse den jetzt, während ich in eine Webcam starre. Ja, ich habe heute, meine Nachbarin ist Friseurin und ich war heute das erste Mal seit knapp einem Jahr beim Friseur und endlich sehe ich nicht mehr so verfilzt und verpennert aus, wie noch vor 24 Stunden.
Ja, speaking of which, du hast auch ein T-Shirt an, auf dem mehr als zwei Personen sind. Angeblich auch noch Uwe. Bestes T-Shirt vielleicht dazu ever. Am Ende des Podcasts nochmal mehr. Okay, Yves, ich habe für dich jetzt, weil die Zahl 2 jetzt heute so eine große Rolle spielt, habe ich eine Challenge für dich vorbereitet.
Let's go.
In der Vorbereitung. Wie gesagt, von den 10 Filmen, über die wir heute reden, sind nur 2 kein Thema in unserem Podcast bisher gewesen. Alle anderen haben eine eigene Podcast-Folge gekriegt. Ich habe sogar extra noch mal nachgeschaut. Es sind wirklich nur 2, über die wir noch nicht im Podcast ausführlich geredet haben. Wobei ich behaupten würde, dass dein Nummer 1-Film schon mehrmals im Podcast gefallen ist und du da im Groben noch mal eine Zusammenfassung von deinem Video gegeben hast. Und deswegen habe ich jetzt eine Challenge für uns beide, okay? Damit sich das für euch da draußen nicht wiederholt. Und noch mal, jeder einzelne Film davon hat schon eine Podcast-Folge von uns. Ich spare mir jetzt den Satz für die restlichen 1 bis 2 Stunden, das nochmal zu sagen. Holt den Podcast nach. Es lohnt sich immer noch. Gerade zum Beispiel der Craven-Podcast, der 2 Stunden geht. Hätte ich auch nicht gedacht, dass man dem Film so viel Zeit widmen kann. Aber wir hatten sehr viel Spaß zu zweit über Craven. Die Challenge lautet, Yves, wir sagen zu jedem Film etwas, was wir noch nirgends gesagt haben.
Oh, das ist gut.
Was ganz, es kann auch was Kleines sein. Es kann auch ein schöner Satz sein. Ich habe auch nichts vorbereitet. Das ist mir gerade vor 15 gut. Minuten gekommen, die Idee.
Das ist gut. Das gefällt mir. Ich probiere es. Bei manchen Filmen habe ich das Gefühl, ich habe wirklich alles schon gesagt. Und wenn ich merke, dass ich da in die Bedrulle komme, dann wird es von mir nur ein zusammenfassender Satz und wir sagen weiter.
Okay? Ja, aber noch eine Zusatzchallenge für dich. Es kommt ohne das Wort Scheiße aus.
Oh Mann.
Bevor du dir 3000 Metaphern ausdenkst.
Okay.
Ich habe noch ein.
Ich habe nur noch 2 Stück Pizza übrigens.
Ich muss sogar. Okay, die 2 zählt, zieht sich hier immer noch durch.
Ich habe geschlungen.
Das Ding ist auch. Ich habe mir sogar aufgeschrieben, willst du aber ein das Foto dann machen auch als Instagram? Ich habe mir noch was aufgeschrieben, aber auch noch als letzten Verweis auf einen anderen Podcast. Wir haben ungeplanterweise in unseren Top 10 2025 sehr lange darüber geredet, warum das ein schlechtes Kinojahr war. Also ich habe es im Schnitt auch erst gemerkt, wir haben uns da tatsächlich 30 Minuten verquatscht. Deswegen werde ich da auch das jetzt nicht wiederholen. Aber ich finde, die Tatsache, dass wir so viele Überschneidungen haben, ist ein krasses Zeichen dafür, dass es sogar eindeutig besonders schlechte Filme gibt. Und wir hatten beide kein Problem, die Ehrennennungen aufzufüllen. Ich habe das ja in Echtzeit gesehen, wie du hier auch das Doc ausgefüllt hast. Da muss man ja nicht mal überlegen.
Ich musste überlegen. Aber nicht, weil mir keins eingefallen ist, sondern weil mir so viele eingefallen sind.
Ja, okay.
Super. Und erneut. Die Liste spricht für sich selbst. Das war kein gutes Kinojahr. Erst recht im Blockbuster-Kino war das kein gutes Kinojahr. Mhm. Ich halte es für das schwächste Kinojahr, seitdem wir zumindest diesen Podcast machen. Mhm. Und ich würde sagen, ohne weiteres springen wir rein, oder?
Ja, wir springen rein. Die genaue Reihenfolge wird diesmal nicht über Kapitelmarker drin sein, weil das würde sich zu sehr wiederholen mit Ehrennennungen und bla bla bla. Ich werde in die Kapitelmarker einfach nur die Filme reinhauen und unten in den Shownotes seht ihr noch mal unser Ranking, falls ihr euch noch mal das so vergegenwärtigen wollt, in welcher Reihenfolge wir die Filme sehen. Aber das ist ja durchaus super subjektiv. Genauso wie dein Nummer 5 Pick. Und da wir da auch über eine Stunde drüber geredet haben, bin ich echt gespannt, was deine Nummer 5 ist oder wie du mir das jetzt echt verkaufen willst, Yves. Und ich muss mir auch noch was ausdenken.
Was soll ich da noch Neues sagen? Es gibt ein Video dazu auf meinem Kanal. Es gibt einen ellenlangen Podcast. Ich habe übrigens nur noch ein Stück Pizza und danach hört das Geschmatze auf. Aber fuck, war die gut. Also siehst du, man braucht ja auch manchmal Nervennahrung, während man über so einen Mist redet.
Darf ich dir einen Pitch geben? Ich glaube, als der Film rauskam, hätte ich nicht gedacht, dass er auf Platz 5 bei dir landet, sondern viel weiter oben. Dass ein bisschen Zeit vergehen muss und man dann das Gefühl hat, ist ganz so schlimm wie die anderen ist er dann doch nicht, spricht schon wieder fast für den Film, weil er so egal ist, weil sich nichts daran ärgert, weil es sich höchstens zu Tode langweilt.
Ich glaube, ich kann was dazu sagen, was ich so noch nicht gesagt habe. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht habe ich es gesagt, aber wenn, dann ist es, ich schwöre, dann ist es etwas, woran ich mich nicht erinnern kann. Mein Platz 5 ist Venom The Last Dance oder auch Venom 3. Und rückblickend war ich zu gemein zum Venom-Franchise. Aber sowohl Teil 1 als auch Teil 2, weil Venom The Last Dance so viel schlimmer ist als diese beiden Filme kombiniert. Und ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass der Film so hochskaliert wurde, ohne tatsächlich eine große Geschichte zu erzählen. Und das muss man auch mal schaffen. Also dieser Film gaukelt einem ja vor, dass das so ein Riesenfilm ist. Mit unfassbaren Stakes und unfassbaren Konsequenzen und einer unfassbaren, noch nie dagewesenen Bedrohung. Ist aber nicht der Fall.
Ja.
Also, und das macht ihn generischer als Morbius. Und das muss man auch schaffen. Also, ich finde, das ist ganz große Scheiße. Oh, jetzt habe ich es doch gesagt.
Zack, Challenge verloren. Wahnsinn. Nee, mach ruhig weiter.
Und das eine, und damit will ich es auch beenden, weil sonst wiederhole ich mich wirklich nur noch. Und das eine, was diesen Film noch wesentlich schlimmer macht, als wenn im 1 und 2 Tom Hardy wirkt, als wenn er schlafwandelt. Also, obwohl er das mitproduziert, sehe ich, dass er aktiv keinen Bock mehr auf die Rolle hat. Und das sieht man nicht bei Venom 1 und 2. Weil das war ja das war ja so der unique selling point. Tom Hardy spielt mit Tom Hardy. Aber das war einfach nicht gut. Es war einfach nicht gut. Ich hätte schon fast wieder gesagt. Nein.
Ich verbuche das als etwas Neues. Das ist okay, Yves.
Ich denke kann sagen, auch, ich hab, Venom war ja das einzig profitable IP innerhalb dieses Franchises.
Innerhalb des SSU, ja.
Genau. Und selbst der ist hart hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und das in dem Jahr, wo die so viele Filme rausgekloppt haben, wie das MCU früher zur Infinity-Saga, da haben die auch 3 im Jahr rausgehauen. Nur, ich glaube, deren Strategie, uns noch mehr damit zu bombardieren in einem Jahr, lässt uns noch krasser feststellen, was für ein Murks das ist. Weil wir hatten nicht genug Abstand, das zu verdauen. Und dann ist es wie DJ Khaled. Ist so, another one.
Das ist ein guter Punkt. Dann lass mich das für meinen Satz zu Venom nehmen, weil den habe ich ja auch noch drin, halt nur später als du. Und wie gesagt, wir hatten eine Stunde Podcast. Ich finde, ja, der fühlt sich noch mehr wie Content-Schrotflinte an, als die anderen sogar. Also nach dem Motto, wir schießen und irgendwas bleibt schon hängen, wenn es nicht genug ist. Und Marvel ist von der Strategie wieder ab und Sony hat viel zu spät dazugelernt. Also ich wette, sie haben gedacht, oh, das MCU bringt nur einen einzigen Film in diesem Jahr raus. Wenn wir heute mit der Content-Schrotflinte darauf schießen, dann haben wir aber 3 Filme und es ist doch noch ein richtiges Marvel-Jahr für den Zuschauer. Weil der einfache Zuschauer, also jemand, der jetzt nicht für unseren Podcast zu belesen ist, sondern wir sind ja der Nerd- und Kultur-Podcast, hier versammeln sich die Nerds, hier versammeln sich Leute, die den Unterschied zwischen Sonys Marvel-Wissen und dem MCU-Marvel. Der einfache Zuschauer weiß das ja nicht. Der sieht ja nur ein Marvel. Und er sieht eine Figur, die er auch in einem anderen MCU-Film gesehen hat. Das ist etwas, das ist viel weniger Leuten bewusst, als uns manchmal bewusst ist. Ich weiß noch, wie ich in der Morbius-Vorführung auch mit dir war und dann Leute da genau darüber geredet haben, ob das jetzt zu Marvel gehört oder nicht. Und einer hat das auch pauschalisiert als der schlechteste Marvel-Film, den er je gesehen hat. Oder ich habe auch gehört, dass jemand im Kinosaal saß, ein Bekannter von mir, und hinter ihm wurde schon gemurmelt, der gehört zum MCU.
So, aber Fairness halber, gerade bei Morbius, gab es auch ein Crossover zum MCU. Das heißt, da ist es besonders schwierig, da mal Vulture zu sehen.
Ja, klar. Also ich sag ja, es gibt keine Unterscheidung für die Leute und dann hat theoretisch für den einfachen Zuschauer dem Marvel insgesamt nochmal die Content-Schrotflinte ausgepackt, aber es war eigentlich Sony und die haben sich derbe verkalkuliert und sie haben sich dann auch bei Craven selbst eingestanden, wenigstens das, aber darüber reden wir auch noch.
Weißt du, woran ich immer denke, wenn du das Wort Content-Schrotflinte sagst?
Woran?
Denkst du an das Gleiche, woran ich denke?
Denkst du an Homer Simpson mit der Schnittkanone? Ja.
Daran denke ich die ganze Zeit. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch der Zyniker in mir, aber weil Venom halt trotzdem, Venom 1 und 2 waren erfolgreiche Filme, es würde mich nicht wundern, wenn sie das Release-Date von Venom 3 benutzt haben, es zwischen zwei Sony-Stinker zu pressen. Weißt du? Mhm. Kann sein.
Ah, ich meine schon, sie haben einfach in Frühjahr, Sommer und Winter gedacht, glaube ich, ehrlich gesagt.
Ja.
Ich würde gar nicht so viel Strategie reininterpretieren, weil wir haben es ja gesehen. Und ursprünglich war es ja nicht so gedacht. Muss man ja fairerweise dazu sagen, Craven war ewig in der Produktionshölle. Die Zeit haben sie nicht für CGI benutzt. Das kann man schon mal auch festhalten. Ich würde sagen, bei Venom ist noch der höchstwertigste in der Produktion der drei SSU-Filme dieses Jahr. Aber auch das ist nichts, womit man sich schmücken sollte. Deswegen zu Recht auf deinem Platz Nummer 5.
Aber ich glaube, je mehr Zeit vergeht, ich habe erst vor kurzem ein Ranking gemacht des SSUs. Mhm. Ich glaube, der unterhaltsamste ist Madame Web. Ich sehe wirklich, wie ich den noch ein paar Mal gucke, weil der ist so lustig.
Heb dir den Gedanken doch auf.
Ja, also der ist halt zu lustig und er ist besser als bei einem 3. Also,
das könnte nochmal relevant werden, Yves.
Ja, okay, was ist deine Nummer 5? Nummer 5
ist jetzt ausgerechnet ein Film, über den wir nicht geredet haben.
Habe ich nicht gesehen.
Hast du nicht? Hast du noch nichts verpasst? Ich bin großer Fan des Regisseurs. Es gab eine Phase, die ist aber schon ein paar Jahre her. Da war ich der festen Überzeugung, dass dieser Regisseur einer meiner Lieblingsregisseure sein könnte und dass er noch nie einen schlechten Film gemacht hat. Ab Kingsman 2 wurde es schwierig für mich, diese Aussage aufrechtzuerhalten. Und Kingsman The Beginning oder The Kingsman hat es nicht sehr viel besser gemacht. Und der Film hat, also ich würde sogar behaupten, das ist der erste absolut miese Film von Matthew Vaughn. Von dem ich ein großer Fan bin, weil er ja auch Produzent der ersten Guy Ritchie-Filme war, weil die zwei zusammen eben dieses britische Gangster-Comedy-Ding auf ein neues Level gehoben haben und Matthew Vaughn sich spätestens seit Stardust für mich als absoluter Top-Regisseur herausgestellt hat, auch mit Layer Cake, von mir aus auch mit Kingsman als seine James-Bond-Hommage in diesem comichaften, weil es auch Comic-Verfilmung ist, Gewand. Das fand ich alles toll und ich habe mich deswegen irre gefreut auf Argyle mit Henry Cavill. Und ich war wirklich völlig entgeistert beim Screening des Films. Also ich konnte es nicht fassen. Es gibt, glaube ich, nur einen anderen Film dieses Jahr, der mich so geärgert hat wie Argyle. Also es gibt halt schlechte Filme und wir ranken hier schlechte Filme, aber es gibt auch Filme, die ärgern einen. Mhm. Und der mich am meisten geärgert hat dieses Jahr, der ist auch mein Nummer 1. Der hier hat mich genug geärgert, um auf der 5 zu landen. Argyle ist auch ein Content-Schrotflinten-Produkt von Apple, die eigentlich fantastische Serien produzieren, das muss man auch mal sagen, zumindest was auch Qualität angeht. Jede Apple-TV-Serie sieht halt vom Look and Feel her schon anders aus als von all den anderen Streaming-Anbietern. Noch am ehesten das, was HBO, wofür HBO früher vielleicht mal gestanden hat. Das ist am ehesten noch Apple TV. Und bei den Filmen ist das so lala. Bei den Filmen sind das auch oft Filme, die eingekauft wurden und deswegen toll aussehen, die ursprünglich für Kino waren und dann aber schnell auf Apple Plus released wurden, was weiß ich, Napoleon zum Beispiel. Aber Argyle war schon wirklich nur für Apple produziert und fühlt sich auch an wie eine Auftragsarbeit. Da hat jeder nur für den vollen Kühlschrank mitgemacht. Ganz besonders Henry Cavill. Ich liebe Henry Cavill, aber ihm muss ich hier echt unterstellen, das hast du nur fürs Geld gemacht und schäm dich. Das ist ja wirklich, die werben mit ihm. Ich pack den jetzt sogar hier absichtlich auf das Podcast-Thumbnail, weil der Typ hat effektiv 5 bis 10 Minuten Screentime in diesem Film. Das wird auch ein bisschen klar, wenn man den Trailer sieht. Es ist trotzdem eine Mogelpackung. Es ist von allen Filmen, die dieses hier rausgekommen sind, der euch am meisten verarscht. Und das hat auch schon mit dem Marketing zu tun. Der wurde ursprünglich angekündigt als Romanverfilmung von so einem zukünftigen Hitroman, wo Apple sich jetzt schon schnell die Rechte gekauft hat, weil der wird so geil und so weiter und so fort. Und das ist halt tatsächlich ein Pseudonym gewesen. Das war ein virales Marketing, weil es um eine Autorin geht, die über einen Spion schreibt. Das hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Die sind damit hausieren gegangen, dass das eine Romanverfilmung sei und so. Und der Film hält sich für besonders clever und lustig, weil er das immer wieder propagiert. Aber das ist echt eine absolute Schweinerei. Bryce Dallas Howard liebe ich in jeder Rolle, außer in dieser. Da ist sie unerträglich geschrieben und so spielt sie es dann halt leider auch. Und der Einzige, der sich einen anderen Film wähnt und deswegen es ein bisschen besser macht, ist Sam Rockwell. Weil der spielt eigentlich eine lustige Version von John Wick. Der hat nämlich sich von Keanu Reeves dieses Checken, ob eine Kugel im Lauf ist, von John Wick abgeschaut. So die Waffe so in der Hand so ein bisschen drehen, dann mit zwei Fingern den Slide zurück und dann den Schlitten zurück und dann da reingucken und dann wieder zu. Das hat er 1:1 von John Wick aus John Wick 2. Das macht er seit dem Film. Und Sam Rockwell, der spielt das auch, der hat sich wirklich vorbereitet auf diese Rolle. Der spielt ja, der hatte mal die Gelegenheit, einen coolen Agenten zu spielen. Das kommt nicht so oft vor. Hier macht er das. Und ja, das war's. Das ist die größten Lacher in dem Film, hat irgendwie noch eine CGI-Katze gerissen in dem Film. Und das ist ja auch schon albern, eine CGI-Katze. Ich will gar nicht so. Nee. Ich verliere mich in meinem Hass über den Film. Matthew Vaughn hat das alles auf einen vollen Kühlschrank gemacht, klaut die ganze Zeit bei sich, bei Kingsman. Aber weißt du was? Weißt du, bei Kingsman hast du diese eine Szene in der Kirche im ersten Teil, wo du genau weißt, wow, die Art von Film ist das. Mhm. Du hast bei Kingsman 2 die eine Szene, als sie dieses Diner stürmen, ne? Als sie die Tür reingehen. Yeah. Oh, die Art von Film ist das. Das ist zwar alles gegen Ende, aber du weißt, das ist die Art von Film.
Ich breche eine Lanze für Kingsman 2. Ich mag Kingsman.
So super schlecht ist er nicht. Also ich wollte ihn jetzt gar nicht so schlecht klingen lassen. Aber der ist schon all in, was dieses CGI-Feuerwerk angeht und fühlt sich extrem wie Playmobil an. Und das finde ich ein bisschen schade im Verhältnis zum ersten Film. Aber es ist guckbar. Es ist guckbar. Und Kingsman 3 hat halt die Rasputin-Szene und du denkst, okay, das ist die Art von Film. Da ist ein bisschen historische Wahrheit, all die Möglichkeiten, wie sie versucht haben, Rasputin umzubringen. All das in eine Szene gepackt, die einfach lustig ist und spaßig anzusehen. Okay, cool. Und jetzt hast du diesen Film. Und hier ist der USP, und sorry für die Mini-Mini-Mini-Spoiler, den ihr sowieso im Trailer seht. Es ist Schlittschuhfahren auf Öl, war es, glaube ich. Und dabei werden alle abgeschossen. Von Bryce Dallas Howard, die dann hier eine Eiskunstläuferin gibt. Und es ist so blöd inszeniert. Ich weiß auch nicht mehr, welcher Song es war. Danach gibt es bunte Rauchschwaden, durch die sie durchlaufen, was wieder sehr wie Kingsman aussieht, als die Köpfe explodieren. Mhm. Alles in super Zeitlupe. Aber es passiert nichts Besonderes. Es sieht einfach nur so aus, als hätte es Matthew Vaughn gefilmt. Aber der war da nicht mit Herzblut dabei. Und Argyle ist ein unglaublich ärgerlicher Film, der kaum zum Aushalten ist. Übrigens, Samuel Jackson spielt auch mit. Und der hat auch höchstens 3 Szenen. Oder sagen wir mal, 3 Locations, an denen er dreht. Und im Film sitzt er dann auch auf einer Couch, glaube ich, irgendwann und guckt auf so einen Fernseher und frisst dabei und gibt Anweisungen, wie der Chef halt. Und genauso hat er diesen Film gedreht. Du merkst es einfach. Der hat ja gerade einen Paycheck von 10 Millionen oder so gekriegt, dafür, dass er da sitzt und Süßigkeiten frisst. Und er musste, glaube ich, den Text nicht mal auswendig lernen, weil das sowieso CGI ist, was du da siehst. Also auf dem Fernseher ist grün in Wirklichkeit, es wird ja reinprojiziert, was wir dann sehen im Kino. Mhm. Ich glaube, da war der Text auch noch drauf, damit er den ja auch nicht lernen muss. Es ist ein absolut grausamer Film und ich hatte ihn komplett verdrängt, bis ich die Liste angefangen habe. Und jetzt, wo ich so drüber rede, denke ich, warum habe ich ihn nicht weiter oben gerankt? Egal, ist immer noch zu viel Matthew Vaughn drin und Sam Rockwell reißt es halt ein bisschen. Und er hat eine ganz schöne Chemie mit Bryce Dallas Howard, ja wenigstens das. Ich wünschte nur, sie hätten ein viel besseres Drehbuch. So, sorry, das war jetzt mein langer Pitch, solange wir über keinen Film mehr reden heute, außer über deine Nummer 1.
Nee, ich habe Argyle, wie gesagt, gar nicht gesehen. Ich habe nur Schlechtes gehört, da hatte ich auch keinen Bock mehr. Mein Lieblings-Matthew Vaughn-Film ist ja tatsächlich X-Men First Class. Den finde ich klasse. Fantastisch. Und ich liebe auch seinen Kick-Ass sehr.
Ja, der natürlich auch.
Ja. Aber ja, der Trailer hat mich nicht angesprochen und die Resonanz von wirklich allen war negativ. Und ich habe die PV verpasst. Habe ich übrigens auch zu 2 Filmen auf meiner Liste. Das heißt, 2 Filme auf meiner Liste, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, die habe ich
Geld bezahlt.
Die habe ich in einem regulären Screening gesehen. Ja. Unter anderem meine Nummer 4. Hm. Meine Nummer 4, der haben wir auch einen langen Podcast gewidmet, das ist Borderlands. Als jemand, der Borderlands nicht kennt, keine Spiele davon kennt, aber einfach nur erwartet hat, eine bunt, lustig zusammengewürfelte Crew zu haben, das hat mir der Trailer suggeriert. Der Trailer sah aus wie Guardians of the Galaxy / Suicide Squad, irgendwie sowas, aber mit einer sehr hässlichen Ästhetik. Ja, es war Mist. Das kann ich alles sagen als Mist. Das war, ich kenne die Spiele nicht und ich glaube, deswegen bin ich auch nicht so offended von dem Film wie die Fans. Aber ich bin offended, einfach dafür Geld ausgegeben zu haben, im Kino gesessen zu haben. Das war einfach cringe ohne Ende. Der Film war nicht mal lang, aber er kam mir wesentlich länger vor, als er war. Du hast echt talentierte Leute on screen, die sich alle unwohl fühlen. Alle. Und die absolut keine Chemie miteinander haben. Niemand in diesem Film hat eine Chemie mit irgendwas. Gleichzeitig, neben Kraven the Hunter, ist es das schlechteste CGI, das ich dieses Jahr gesehen habe. Also, bei Kraven the Hunter toppt's halt nur der Leopard am Ende. Das ist halt, also das ist das Schlimmste, was ich, glaube ich, der Leopard am Ende von Kraven ist, glaube ich, das Schlimmste, was ich in den letzten 10 Jahren gesehen habe an CGI, wenn wir jetzt Henry Cavills Mund vergessen aus Justice League. Aber es war ein hässlicher Film, es war ein lauter Film, es war ein Film, der so lustig sein wollte, dass er gar nicht gemerkt hat, wie er das Konzept von Humor überhaupt angreift. Weil das ist dort, wo Humor stirbt. Es gab auch einen Twist am Ende. Ich weiß nicht, ob der akkurat oder nicht akkurat war. Mir kam das vor wie aus dem Arsch gezogen. Und es hat dann eher dazu geführt, dass jegliche Bedrohung in Anführungsstrichen, die ohnehin ausging von diesen lächerlichen Bad Guys. Das war der eine Bad Guy, der immer Latino Bad Guys spielt. Das ist ohne Spaß, das ist Latino Bad Guy. Er spielt überall, wo er mitspielt, Latino Bad Guy. Es gibt, und er war genau das wieder in diesem Film. Das heißt, er gibt die beste Performance, weil er sich wohlfühlt mit einer Rolle, die er schon seit 20 Jahren spielt.
Es fehlt nur noch, dass sie ihn Hector nennen.
Ja, Hector, genau. Und
oder heißt der Hector? Jetzt lustig, ich hab keine
möglich,
Ahnung.
Möglich, möglich. Also das eine, was an dem Film mir wehtut, ist Jamie Lee Curtis zu sehen und sowas. Also das sticht schon ein bisschen. Erst recht, gerade hat sie einen Oscar nach Hause genommen. Ich finde nicht, dass sie den verdient hat für Everything Everywhere All at Once. Ich finde, Ki-Hui Kwan ist gerechtfertigt. Vor allem Michelle Yeoh ist gerechtfertigt. Jamie Lee Curtis in dem Film ist halt ein netter Side-Character, der im Kopf bleibt, aber keine Oscar-würdige Performance. Also gar nicht. Also auch
was war denn Konkurrenz? Das weiß ich gar nicht mehr.
Alles war besser. Sorry, alles.
Alles war besser, ist ja Quatsch. Also das hat sie gut gemacht.
Ja, aber es war keine Oscar-Performance, so gar nicht. Aber nichtsdestotrotz, die Frau hat einen Oscar gekriegt und gesagt, so, was habe ich noch nicht in meiner Collection da im Regal stehen? Die goldene Himbeere. Let's go. Ich mach Borderlands.
Ja, aber und das wird Kate Blanchett ihr wegnehmen.
Und ich glaube, das eine, was ich über diesen Film sagen kann, ich weiß nicht, ob ich das in unserem Podcast gesagt habe, weil er schon ein wenig her ist. Das eine ist meine Kinoerfahrung, und zwar da saßen Kids drin, die, glaube ich, das Zielpublikum sind, weil dieser Film ist ja eher für 12-jährige Kids, habe ich das Gefühl.
Ja, aber das Spiel ist ab 18, ne?
Ja, die Spiele nicht, aber der Film ist, glaube ich, für 12-jährige Kids. Aber die sind aus dem Kino rausgerannt, wieder reingerannt. Also die hat das nicht interessiert offensichtlich, sonst wären sie nicht rein und rausgerannt. Ja? Zweitens, der Film ist von Eli Roth und ich bin kein Fan seiner Filmografie, also eigentlich so gar nicht, ja. Aber alle seine Filme haben eine Handschrift. Ob Hostel, ob Green Inferno, selbst Thanksgiving, den ich auch nicht mochte. Aber da siehst du so einen bitterschwarzen Humor. Da siehst du immer ein bisschen Gore, manchmal mehr, manchmal weniger. Da siehst du Throwback zu den 70s und 80s. Das ist so sein Wheelhouse. Und dieser Film hat keine Handschrift. Also, ob du mir sagst, dass das Eli Roth, Ruben Fleischer oder Auftragsregisseur Nummer 35.000 war, spielt keine Rolle. Und ja, ich finde den nicht gut. Und das ist die Untertreibung des Jahres. Und das Krasse ist, in jedem anderen Jahr wäre dieser Film wahrscheinlich auf der 1 oder auf der 2 bei mir. Aber dieses Jahr hat halt gesagt, hold my beer. Und ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe dieses Jahr mehr Scheiße gesehen als du. So, ich glaube, ja, ich habe dieses Jahr wesentlich mehr Müll sehen müssen als du. Mhm. Borderlands ist schlimm. Und als ich den gesehen habe, dachte ich mir, safe. Das ist der schlechteste Film des Jahres. Und dann kamen so viele Sachen danach noch, wo ich gesagt habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich habe dann auch irgendwann aufgehört, in meinen YouTube-Videos zu sagen, ich glaube, das ist der schlechteste Film des Jahres. Ich habe dann irgendwann aufgehört damit, weil ich hatte das Gefühl, dass Hollywood zuhört und sagt, Challenge accepted. Und deswegen, nö, das ist definitiv, was sagt man? This is the most movie ever? Irgendwie sowas? Oder this is definitely a movie that happened? Ja. Genug über Borderlands.
Ich muss dazu nicht versuchen, ein bisschen was Neues zu sagen. Ja. Also ich muss vorwegnehmen, ich nehme es jetzt vorweg, weil ich nicht nochmal über Borderlands heute reden will. Ich habe ja schon gesagt, kein Film hat mich so geärgert wie meine Nummer 1. Das war Borderlands natürlich. Als Fan der Spiele ist es nicht auszuhalten, als würdest du einen sehr misslungenen Cosplay-Wettbewerb zu den Spielen halt zuschauen. Und das ist kein Shade auf Cosplayer, sondern es sieht aus wie kostümiert und gefilmt von Leuten, die nicht wissen, wie sowas geht. Mhm. Und daher hat es diesen leichten Appeal. Und es ärgert mich einfach als großer Fan der Spiele. Es ärgert mich wahrscheinlich auch sehr, weil dann Leute, die die Spiele nicht gespielt haben, jetzt genau diesen Eindruck von einem Franchise haben werden. Ich hatte noch so eine Nachwirkung, habe ich gemerkt, als kurz danach Borderlands 4 angekündigt wurde, habe ich gemerkt, wie sehr mein Hype sofort tot war, weil ich den Film noch in Erinnerung hatte. Das heißt, meine Liebe zu den Spielen hat dieser Film aktiv geschadet. Es gibt mittlerweile einen neuen Trailer, jetzt bin ich wieder ein bisschen zuversichtlicher, was das nächste Spiel angeht. Auch wenn die ja fairerweise nichts miteinander zu tun haben, deswegen sollte man da noch nicht so hart urteilen. Aber es ist halt nun mal so, dass man dann ein bisschen getrübt ist. Um was Neues zu sagen, ich glaube, und bitte berichte ich mich, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, der Film muss auch meine 1 sein, weil er ja quasi den Weltrekord hält für ein Big-Budget-Projekt, das so schnell wie möglich im VOD erscheint, ohne eine Pandemie drumherum oder so. Das muss der Weltrekord sein. Ich glaube, es war nach 2 Wochen oder so. Also der Film ist gerade gestartet und ein paar Tage später wurde schon angekündigt, dass der Ende des Monats, Anfang nächsten Monats sofort im VOD zu haben sein wird. Die wussten, das guckt keiner mehr, die Kuh ist durch. Es ist gemolken, das war's. Holen wir wenigstens noch ein paar Cent im VOD rein und stampfen alle anderen Werbekampagnen, die wir bis dahin hatten, komplett ein. Das ist zumindest ehrlich. Ja. Und diese Ehrlichkeit führt auch zu dieser Platzierung und damit belasse ich es dabei. Meine Nummer 4, also das war deine Nummer 4, jetzt kommt meine Nummer 4, aber meine Nummer 4 ist etwas, zu dem du wahrscheinlich noch mehr zu sagen hast. es ist natürlich The Crow. Das Remake eines Films, das kein Remake gebraucht hat, natürlich, wie so viele Remakes. Aber wenn er wenigstens was anderes erzählen würde als eine Liebesgeschichte unter Drogensüchtigen. Ich mochte den Titel, den du damals dafür gefunden hast, so gut, so gerne. Was war das? Wir krähen vom Bahnhof Zoo?
Ja, stimmt, ja.
Das haben wir dann im Podcast genannt.
Haben wir den so genannt?
Ja, ich habe den so dann genannt. Das war ein schönes Zitat von dir. Kann man doch dann auch so nennen.
Krass, das habe ich schon wieder vergessen.
Habe ich irgendwas anderes dazu zu sagen, was ich noch nicht gesagt habe? Ich finde zumindest die Wandelbarkeit von Bill Skarsgård beachtlich. Der schafft es, innerhalb eines Jahres in den schlechtesten und in den besten Filmen dabei zu sein. Die besten auch, darüber reden wir dann in der Jahresvorschau für nächstes Jahr, aber streng genommen kommt der Film in den USA dieses Jahr raus. Nosferatu. Wie er da spielt, körperlich vor allem und mit seiner Stimme.
Wie er verschwindet in einer Rolle. Wie er verschwindet. Er verschwindet.
Ja,
also, wir haben schon darüber geredet, wie Colin Farrell verschwindet in Pinguin, aber das treibt das Ganze noch mal auf die Spitze.
Ich finde es nicht krasser als Colin Farrell, aber
ich finde es krasser in der Hinsicht, dass ich es immer noch nicht glaube, so zu 100%.
Der Unterschied ist, bei Colin Farrell guckst du die ganze Zeit ins Gesicht, ja, und du kannst es nicht glauben. Und bei Graf Orlok ist es halt nicht so. Das ist der Inszenierung geschuldet. Nichtsdestotrotz macht das Bill Skarsgård fantastisch. Und dass er dann sich aber auch für diesen The Crow hergegeben hat, ausgerechnet der Film, der mehr von ihm zeigt. Und gleichzeitig auch eine Art Monster zeigt, das eine düstere Seite, eine Gothic-Seite haben soll, ist schon sehr bezeichnend. Dass er bei diesen Extremen auch so extrem schwankt in der Qualität. Das liegt natürlich nicht an ihm, aber er hat sich halt auch dafür hergegeben.
Ja. Yep. Springen wir zu meiner Nummer 3. Ich rede nämlich noch.
Ich würde sagen, jetzt sag du noch was zu The Crow, was du noch nicht gesagt hast.
Darf ich einfach David Hines ehemalige Überschrift zitieren? Weil die fasst diesen Film so perfekt zusammen.
Okay, okay.
Perfekt.
Aber ich glaube, das hast du schon gemacht in unserem Crow-Podcast.
Ja, stimmt, habe ich auch. Stimmt, shit. Okay, für mich ist dieser Film auch ein Denkzettel dafür, für zwei Sachen. Ich glaube, das habe ich nämlich so nicht gesagt in dem Podcast. Ich habe viel gesagt, ich habe mich auch viel aufgeregt, weil ich finde den wirklich beschämend, den Film. Also so weit gehe ich, das sage ich nicht über viel, aber den fand ich Fremdschämen. Und Fremdschämen ist ein richtig unangenehmes Gefühl.
Und er ist deine Nummer zwei. Ne?
Ja, das ist meine Nummer zwei der schlechtesten Filme. Also es sind Sachen, wo ich halt auch drüber lachen kann. Es gibt Sachen, die du bashst. Und es gibt Sachen, da schämst du dich. Ich habe mich im Kino geschämt bei diesem Depri-Emo-Trip.
Wirklich. Aber wofür geschämt? Also wie?
Weil das so auf Teufel komm raus edgy war. Weil das wirklich so wie so ein 12-jähriges pubertierendes Edgelord-Kind war, das mit Fäkalien Gedicht schreibt an die Wand und die Mama sagt, das ist kein Gedicht, das sind deine Fäkalien. So, also es war richtig unangenehm.
Ich warte immer noch darauf, dass du es ohne Fäkalien schaffst.
Aber, was ich sagen kann, das ist ein Denkzettel. Einmal, wenn ihr euch an sowas heranwagt, macht euch zumindest minimal vertraut mit der Vorlage. Und wenn es nicht der Film ist, dann zumindest der Graphic Novel. Irgendwie, ja. Leute gucken Adaptionen ihrer Lieblingscomics, ihrer Lieblingsbücher, über ihrer Lieblingsserien oder sonst was oder Games, weil es ja irgendwas hatte, in das man sich verlieben kann. Mhm. Und wenn diese Hornochsen in Hollywood denken und auch noch stolz jedes Mal in Interviews preisgeben und ich gucke in Richtung von She-Hulk und ich gucke in Richtung von Eternals und so, die wirklich stolz sind und sagen, nee, wir haben die Comics nie angefasst, wollten wir nicht. Ich so, dann seid ihr die Falschen für den Job. Automatisch. Ihr seid die Falschen für den Job. Dann macht einen anderen Film. So. Es gibt einen Grund, warum diese Geschichten zeitlos sind, warum sie sich bis heute gut verkaufen und dann wirklich so egomanisch an so ein Projekt heranzutreten und zu sagen, nee, ich mach das besser, ohne mich überhaupt vertraut gemacht zu haben mit der Vorlage, finde ich es eine Chuzpe, finde ich es eklig. Ich bin auch für originelle Ideen, ich bin auch für originelles Kino, ich bin auch für interessante neue Ansätze, aber wenn du wie originell bist du generell, wenn du etwas anfasst, was es schon gibt? Ja, du schaffst ja nichts de facto super Neues. Aber dann noch zu sagen, nee, wir haben uns nie. Ich meine, bei She-Hulk war der Flex, es wird Ally McBeal, meets Marvel Universe. Okay. Es hat 2 Wochen gedauert, bis sie in einem Interview gesagt haben, wir hatten niemanden an Bord, der irgendwie Erfahrung mit Legal Drama hatte. Ach nee, das habe ich gar nicht gemerkt. David E. Kelly's Ally McBeal hält sich bis heute. Ist geil. Das ist Dreck. Und so ähnlich ist es hier. Die haben sich null vertraut gemacht. Die dachten, Crow ist doch der Typ, der aussieht wie Joker, oder? Ja, dann, das wird schon irgendwie. Machen wir mal ein bisschen edgy. Und der zweite Denkzettel ist, nur weil du singen kannst, bist du nicht zwingend Schauspieler oder Schauspielerin. Also es gibt Leute, die haben dieses Talent, die können beides. Und das sind massive Talente. Und ich habe vergessen, wie sie heißt. Sie hat einen sehr speziellen Namen. Aber die Darstellerin von Shelley Webster soll eine fantastische Sängerin sein. Und das sei ihr auch gegönnt. Dafür kennt man sie. Dadurch ist sie erfolgreich geworden. Cool. Sie kann nicht spielen. Sie kann ums Verrecken nicht spielen. Der Staubsauger, der gerade neben mir steht, hat mehr Tiefgang als das, was sie mit ihren Gesichtern anstellt. Sie ist wirklich ein Vakuum an Emotionen, dem wir ausgeliefert werden. Und alle haben immer gelacht über Anakin und Padmes Dialoge. Die wurden getoppt.
Das stimmt.
Und ich wette, ich paraphrasiere, aber irgendwie so, liebst du mich auch mehr, wenn ich, lieb mich noch mehr, wenn ich ein bisschen mehr Hitch drücke oder so. Keine Ahnung. Aber Nee, auch, weißt du, das ist ein Pärchen, das im Original dafür steht, für zwei, eine wundervolle Liebe in einer sehr kaputten Welt. Ja, und hier hast du einfach zwei weitere Crackheads in einer ohnehin schon verkackten Welt, die sich nicht mal lang genug kennen, um sich so krass unsterblich zu lieben. Die kennen sich 5 Minuten. Und dann sind die mit einer, werden die einfach miteinander high, was deren Libido ohnehin beeinflusst und deren Wahnvorstellungen. Also das war, nee. Ich fand den beschämend. Ich fand den wirklich beschämend. Und das kann ich kaum über irgendeinen Film auf dieser Liste sagen. Ja.
Ja.
Hab ich auch lange gefragt, weißt du, der war lange auf der Eins. Ich musste echt mit mir wrestlen, dass ich tatsächlich einen Film verdrängt hatte, der es verdient hat, die Eins zu sein. Aber
Ja.
The Crow, ich so, das ist, also, das war definitiv das Schlimmste, was Hollywood dieses Jahr zu bieten hatte für mich. So.
Ja, auch wenn ich mich jetzt hier wiederhole, ich muss mich selber aus dem Podcast zitieren und nicht mich zitieren, sondern ich muss den deutschen Produzenten des Films, also des Verleihers, eigentlich den Verleiher, nicht den Produzenten, zitieren, der am Anfang der Premiere auf der Bühne zugegeben hat, also wirklich eingeknickt ist, indem er schon in der Anmoderation sagt, ja, er ist ja schon gezeigt worden, aber bildet euch eine eigene Meinung. Wenn das bei der Premiere im vollen Kinosaal gesagt wird, dann weißt du schon, dass sie selber wissen, was sie da an der Hand haben. So, also, das war deine Nummer 2. Aber wir kommen jetzt zu deiner Nummer 3, zu der wir neulich erst sehr viel geredet haben. Jetzt bin ich gespannt, ob du dir da was aus dem Ärmel schütteln kannst. Der ist bei mir eine Nummer weiter oben. Das ist meine Nummer 2.
Ich glaube, ich habe einen Superlativ, den ich so noch nicht verwendet habe.
Okay, bitte.
Kraven the Hunter ist meine Nummer 3 und es ist der stümperhafteste Film des Jahres.
Ja.
Also zumindest aus Hollywood ist es der stümperhafteste Film des Jahres. Weil es gibt kaum einen Film, ich kenne keinen, den ich dieses Jahr gesehen habe. Weißt du, ja, Geschmäcker sind unterschiedlich und ich hasse es, dass ich jetzt auch in den Kommentaren kriege, Craven ist voll gut. Ich so, es gibt Sachen, die sind objektiv schlecht. Weißt du? Es gibt Sachen, wie zum Beispiel, wenn ein Mund offen ist und Dialog rauskommt, obwohl sich der Mund nicht bewegt. Ja. Es gibt Sachen, wie Sachen so krass zu zerschneiden, dass die innere Logik keinen Sinn mehr ergibt. Es gibt offensichtliche Nachdrehs. Das ist eine zusammengeschusterte Grütze, die ich mich schon fast nicht traue, Film zu nennen. Also, das ist wirklich, da ist so low effort drin, dass auf der einen Seite können wir drüber lachen und wir haben drüber gelacht, auf der anderen Seite finde ich das scheiße traurig, dass so etwas uns zugemutet wird, weißt du? Du und ich, wir durften das wenigstens umsonst sehen. Ja, andere zahlen ihr hart erarbeitetes Geld, um sich mal einen Kinoabend zu gönnen. Und Kino ist bei Gott nicht günstig. Und die Zeiten sind vorbei, wo ein Kinoticket 7 € gekostet hat und dann noch eine Coke irgendwie 3 € und sonst was. Nee, wenn du jetzt mit einer Familie gehst, okay, das ist ein R-Rated-Film, wenn du für eine Date Night gehst, dann lässt du schon mal so 50 € da im Kino. Und dann kriegst du etwas, wo du ganz genau erkennen kannst, dass sich niemand Mühe gegeben hat.
Darf ich darauf aufbauend mein neues Ding sagen?
Huh?
Sorry, wenn ich jetzt unterbreche. Darf ich darauf aufbauend mein neuer Take zu Craven sagen?
Bitte, aber gibst du mir ein bisschen recht, wenn ich
Dein
sage, dass
Beispiel,
es.
ich bleib bei deinem Beispiel. Du hast ja recht, wir müssen ja auch ein bisschen warnen. Das ist halt unser Job. Wir tun uns das an. Mich hat auch irgendjemand bei meiner Letterboxd-Review gefragt, warum guckst du das überhaupt?
Das ist unser
Hä?
Job.
Weil es mein Job ist, das anzugucken. Was ist für eine Frage? Ich stecke ja auch nicht meinen Kopf in eine Pizzeria rein und frage, warum machst du Pizza? Ich mag keine Pizza, ich mag Eis. Ach, ist egal. Worauf ich hinaus will, ist, wenn du für dieses Date auch noch deine 50 € ausgegeben hast, dann wirst du auch noch damit belohnt, dass sie dann ihn anschmachtet. Wir hatten das nur angerissen, glaube ich, bei unserer, wir haben das gar nicht zu Ende geführt, dass wir sehr viele weibliche Kolleginnen dann in der Presseverführung hatten, die ich vorher noch nie gesehen habe. Also, wo ich wirklich das Gefühl hatte, okay, jetzt schickt das, also sie arbeitet mindestens, nee, Vogue gibt's ja nicht mehr, ne? Ja, doch, doch, Vogue gibt's noch. Weiß gibt's nicht mehr. So, das habe ich vergessen.
Ja,
Aber jetzt
weiß.
ist hier vielleicht eine Redakteurin der Vogue hier, Weil, also die habe ich ja sonst noch nicht in einer Marvel-Presseaufführung gesehen. Und die hat auch noch ihre beste Freundin mitgebracht und so weiter. Also es ist wirklich, sehr viele Redakteurinnen waren da und es wurde auch an entsprechenden Stellen wissentlich gekichert.
Ja, ja.
Also in dem im Moment, wo, und das macht ja Aaron Taylor-Jones sehr oft in dem Film, dieses, wir haben es ja auch schon gesagt, dieses leichte Duckface, die
Johnny Bravo-Gesicht.
Dieses Johnny Bravo-Gesicht, diese Augenbrauen so in der Mitte so zusammen.
Mhm. Ja,
ungefähr so. Und dann dabei aber noch das Sixpack in die Kamera halten. Das passiert sehr viel und das ist das Einzige, was der Film euch bieten kann. Und wenn ihr dafür dann noch 50 Euro ausgegeben habt, dass dann, keine Ahnung, später im Schlafzimmer das Licht ausgeschaltet wird, dann war es das vielleicht wert. Ich weiß es nicht. Das müsst ihr alle für euch selbst wissen. Aber es gibt ein Publikum für diesen Film. Wir sind es aber nicht.
Ja, aber gibst du mir zumindest recht, dass das irgendwie eine Frechheit ist, dass der so stümperhaft ist? Weißt du,
das ist absolute Frechheit. Es ist ein über 100 Millionen Dollar Blockbuster-Film, also konzipiert als ein Blockbuster-Film. Er nimmt ja nicht so viel ein. Er war ewig in der Post-Production. Ewig. Wenn ein Film so lange in der Post-Production ist, gibt's keine Entschuldigung dafür, dass sie den Ton nicht zu den Lippen synchron schneiden.
Ja.
Und dass sie das nicht besser kaschieren. Zumal ich mich oft frage, dafür riskiert ihr die Szene für einen schlechten One-Liner oder für einen Exposition-Dump-Satz, den kein Mensch gebraucht hat, weil so dumm, so für so dumm könnt ihr euer Publikum gar nicht halten, wie es hier gerade tut.
Ja. Ja, also das ist so das, was mich halt aufregt, ist die Tatsache, ich fühle mich halt verarscht, wenn, es ist das Gleiche, als wenn ich jetzt einen Kumpel habe, der mir sagt, ey Eve, ist heute nichts, ich bring dich heute ins beste Restaurant deines Lebens, der macht richtig Inception und du erwähnt es, und ich so, oh geil, und dann sagt er, Italienisch, und ich so, oh geil, Pasta, und dann bringt er mir einen angespuckten Cheesy von Mc's und ich, so fühlt sich das an. Genau so fühlt sich das an.
Angespuckten Cheesy von Mc's.
Und, ja. Und dafür habe ich jetzt gehungert, weißt du? Nee. Also ich, ja.
Selbst wenn man mit niedriger Erwartungshaltung reingeht, wir gehen mit einer Grundqualitätserwartungshaltung rein.
Ja, also das die Leute halt sind ja auch mittlerweile zynisch, was diese Filme angeht. Die Leute gehen ja rein und erwarten schon nichts mehr. Aber dass Film 101 nicht mal hingekriegt wird, weißt du? Das ist ja nicht mal generisch, das ist unfertig. Das ist ein unfertiges Produkt. Weißt du? Das ist einfach ein unfertiges Produkt, das kann man nicht anders sagen. Dieser Leopard da am Ende, Alter, der besucht mich seitdem in meinen Albträumen. Also, und der Löwe war schon schlecht und der Ochse war noch schlechter, aber dieser Leopard, wie ich gesagt habe, von Tier zu Tier Sequenz weniger Geld. Aber der Leopard, also ich habe mich da umgeguckt, ich dachte mir, Leute, sehen wir ich das? Was ist das? Ja? Sie hätten gleich Tigger reinschneiden können. So gekeyt aus Winnie the Pooh. So. Und Winnie the Pooh ist auch für mich Stichwort. Denn Winnie the Pooh Blood and Honey 2 war auf meiner Liste. Ist rausgeflogen wegen Kraven the Hunter. Weil ich gesagt habe, Winnie the Pooh Blood and Honey 2 ist eine Low-Production von einem Typen, der sein eigenes merkwürdiges cinematisches Universum hochziehen möchte. Erster Film war Murks, zweiter Film war Murks, aber ohne Spaß. Und das tut weh. Kraven the Hunter, der ein, wie du schon gesagt hast, 100 Millionen Budget geplanter Blockbuster ist, ist stümperhafter als Winnie the Pooh Blood and Honey 2. Winnie the Pooh Blood and Honey 2 ist Trash. Trash. Ohne Frage. Aber Film 101 kriegt er hin.
Hm?
Leute machen den Mund auf und die Lippen sind synchron zu dem, was dabei rauskommt. Deswegen, Kraven the Hunter, habe ich mir gesagt, nee, sorry, ich will jetzt nicht noch auf so einen kleinen Typen, der da irgendwie seinen Traum hat, sein Winnie-Pooh-Slasher-Universum hochzuziehen. Auf den will ich mich nicht einhauen, auf den kleinen Mann. Wenn er so viel mehr richtig gemacht hat, als alle, die involviert waren mit Kraven the Hunter. Das wäre unfair.
Ich habe ihn ja noch höher eingerankt dann als du. Bei dir ist er Nummer 3, bei mir ist er die Nummer 2. Aber wir haben jetzt natürlich eine Ehrennennung, weil meine Nummer 3 Venom The Last Dance ist. Und wir haben ja schon über Venom geredet. Deswegen suche ich jetzt die erste Ehrennennung aus des heutigen Tages. Das ist Gladiator 2.
Oh ja, verständlich.
Weil von der reinen Wertung her, weil der ist halt anders jetzt als Craven, die Antithese, er ist gut produziert. Mhm. Er ist halt gut produziert. Ich konnte ihm auf Letterboxd jetzt nicht weniger als 2 Sterne geben. Aber es ist halt trotzdem ein Film, der mich zu Tode geärgert hat, weil er so schlecht ist. Jetzt ist es halt auch so, auch da haben wir einen 2-Stunden-Podcast schon gemacht. Nur warst du jetzt nicht dabei. Das war mein Kollege Jochen. Deswegen kannst du kurz vom Leder lassen. Aber ich challenge dich trotzdem, dass du nicht zu Gladiator 2 sagst, was du nicht schon in deinem langen Video dazu gemacht hast. Und ich habe einen kleinen Take, den ich noch reinwerfen will. Und zwar aus einer News. Deswegen ist es nicht drin.
Ich kann was raushauen, was ich so nicht in meinem Video sagen konnte, weil es ein Spoiler ist. Aber jetzt sage ich es. Spoiler für Gladiator.
Ach so, hier ist Spoiler okay, oder was?
Ja, weil da war der Film noch nicht mal in den Kinos. So. Gegen Ende des Films reitet unser Held an einer Armee vorbei, die es auf ihn abgesehen hat. Mm. Und er reitet an denen vorbei, um den Typen, der diese Armee befehligt, anzugreifen. Und die gucken ihn einfach nur an. Punkt. Was muss ich mehr dazu sagen?
Er reitet nicht an ihnen vorbei, er quetscht sich an ihnen vorbei auf einem Weg.
Und
das
dabei,
ist ein kleiner Weg.
Und dabei wird er quasi gesucht. Er ist quasi der Typ, den man schnappen will. Das ist das eine. Und das andere ist, es gibt eine Szene, wo unser Held Mescal, wie heißt er? Paul Mescal,
ja.
Er sagt, du, meine Mutter, du bist blöd und ich mag dich nicht und ich kenne dich nicht und egal, was deine Geschichte ist, die ist mir scheißegal und deinen neuen Typen, den Pedro, den mache ich ziemlich tot. Und 5 Minuten später, ohne dass irgendwas passiert ist, sagt er, du meine Mutter, ich finde dich ganz toll und du bist lieb und eine wundervolle Mutter und ich habe nur an dich gedacht und dich lieb gehabt und dein Pedro, den will ich gar nicht tot machen. Den habe ich auch lieb, weil er hat die richtige Idee. Punkt.
Ja.
Das hat jemand geschrieben.
Und dazwischen ist nichts passiert eigentlich, was das hätte forcieren müssen, dass es anders ist. Tatsächlich habe ich beides auch in dem Podcast drin. Aber ist okay. Ich hab einen neuen Tag, der eine News ist,
bitte,
den ich dir jetzt noch geben möchte. Und das fand ich sehr bezeichnend. Gladiator 1 und Gladiator 2 haben denselben Kameramann. Mhm. Was man dem Film nicht ansieht. Der zweite ist komplett digital gedreht und sehr flach. Mhm. Er sieht nicht komplett scheiße aus.
Aber er sieht künstlich aus.
Ja, er hat auch nicht diese ikonischen Shots, wie Gladiator 1 sie hat. Und woran liegt das? Der Kameramann hat einen Podcast mal vom Leder gelassen und gegen Ridley Scott geschossen. Das war richtig. Er hat gesagt, Ridley Scott ist halt ein anderer Mensch als vor 20 Jahren. Jetzt huscht er von Szene zu Szene, will alles schnell drin haben. Er filmt immer mit mehreren Kameras gleichzeitig. Und sie cleanen noch nicht mal das Setup. Die sagen alle, we clean it in post. Das heißt, weil die Kameras sich ja gegenseitig abschießen. Du siehst ja den anderen Kameramann dann auf einmal. Du siehst, dass da eine Lampe steht, die sonst nicht da stehen dürfte, weil sonst ist das Set nicht richtig ausgeleuchtet und so. Das ist alles in den Aufnahmen drin und die nehmen das mit CGI wieder raus. Das ist also laziest Art und Weise, wie man einen Film drehen kann. Und das ist das, was den Kameramann an Ridley Scott, der Moderne, richtig ankotzt. Früher haben die sich Zeit genommen und haben die perfekten Shots ausgeleuchtet und auch gedreht und hatten auch Momente für Improvisation, die so in einem Drehbuch, das eh nicht fertig war von Gladiator 1, so nicht drin stand. Mhm. All diese Dinge haben sie gemacht und das können sie jetzt nicht mehr. Und das siehst du Gladiator 2 an. Mhm. Man hat im Subtext auch gemerkt, der schämt sich richtig für Gladiator 2, der Regisseur, der Kamera, also Director of Photography von Gladiator 2 und 1, schämt sich für diese Art und Weise und bedauert, dass Ridley Scott sich gewandelt hat.
Übrigens, apropos Director of Photography, ich weiß nicht, ob dich die fürchterliche Nachricht ereilt hat heute, Breaking News, soll ich's?
Schon, ja.
Greg Fraser wird nicht Director of Photography bei Dune Messiah werden.
Angeblich, muss man angeblich so sagen. Ist ja eine Meldung.
Aber ich glaube, ich habe noch eine letzte Sache zu sagen über Gladiator 2. Weil ich
aber kann ich was dazu sagen?
Hä?
Kann ich was dazu sagen?
Ach so, klar,
zu der
klar.
News gerade. Das eine ist, das liegt mutmaßlich daran, weil Craig Fraser ja Batman 2 macht.
Hm, ja, okay.
Und wenn ich jetzt wählen müsste, als Fan von beiden Filmen, für welchen Craig Fraser unersetzbarer ist, dann ist es, glaube ich, Batman 2. Deswegen bin ich froh, dass er stattdessen das macht. Ich bin aber auch der Meinung, ein Film, der noch weit vom Greenlight weg ist, und das ist ja selbst Batman, beide Filme sind noch weg davon, Also es gibt keinen gegreenlighteten First Draft vom Drehbuch. Bei beiden nehme ich das alles with a grain of salt. Also man weiß nicht, wann Dune wirklich gedreht wird. Es gibt kein Schedule dafür. Deswegen muss er wahrscheinlich auch absagen, weil das ist alles zu ungewiss. Aber wenn man weiß, man dreht ihn in den ersten 5 Jahren, dann reden wir anders. Dann hat Greg Fraser vielleicht wieder Zeit. Und der Ersatz ist ziemlich gut. Der Ersatz ist der Kameramann von First Man zum Beispiel oder von Babylon, von No Time to Die, der zwar ein schlechter Bond-Film ist, aber gut aussieht. Der kann was. Also wenigstens das. Deswegen bin ich ein bisschen optimistisch. So.
Eine letzte Sache, weil ich halt nicht im Podcast war. Paul Mescal kämpft gegen einen CGI-Affe. CGI-Affe beißt ihn, er beißt Affen zurück. Affe schreit, er schreit, Affe sagt, okay, Bro, ich geh. Was? Das ist im Film! Ist im Film! Oder?
Ja.
So.
Kommen wir zu deiner Nummer 2, oder eher nicht. Wir haben ja über The Crow schon geredet. Ja. Meine Nummer 2 ist Craven the Hunter, haben wir auch schon geredet. Jetzt machen wir 2 Ehrennennungen von dir.
Okay, die erste ist Joker Folie à deux. Wie macht man sich sein Publikum zum Feind 101? Ich finde,
hast du einen neuen Take? Wir haben lange drüber geredet. Hast du einen neuen Take?
Ja, ich sag, darum floppen Filme. Darum floppen Filme. Ihr seid widerwärtig. Ich würde wirklich so weit gehen, ihr seid widerwärtig, wenn ihr Filme macht, die aktiv gegen eure Zuschauer sind. Ich würde sogar so weit gehen, wenn Todd Phillips sagt, ha, ihr habt Joker alle falsch genossen und so weiter und falsch cool gefunden. Nein, du hast ihn so inszeniert, du Trottel. Du hast ihn so die Treppen runtertanzen lassen. Du hast diesen Film gemacht. Davor hast du doch gesagt, oh, politische Korrektheit und der ganze Quatsch ist schuld, warum ich keine Comedies mehr mache. Deswegen war Joker meine Abrechnung damit. Und dann knickst du ein und trittst auf die Leute ein, die dir den Rücken gedeckt haben, indem du sie alle kollektiv bezeichnest als Incels mit diesem Film. Good luck damit. Good luck generell. Hollywood ist die einzige Industrie, die damit bisher davon gekommen ist, ihren zahlenden Kunden ständig zu sagen, wie böse und scheiße sie sind. Ja, und ich bin froh, dass dieser Film nicht hart zerrissen wurde wie andere, sondern dass er einfach nicht geguckt wurde. Ich bin einfach glücklich darüber, dass man gesagt hat, ne, also wir haben gehört,
also der wurde doch hart zerrissen.
Ja, der wurde zerrissen, aber es gibt andere Sachen, die wesentlich heftiger zerrissen werden. Aber dass Leute gesagt haben, nö, also da spare ich mir mein Geld, das muss ich mir nicht antun. Und ich finde diese Art und Weise, A, generell Filme zu machen, die aktiv einfach das eigene Publikum sich als Feind suchen, finde ich beschissen. Zweitens finde ich die Idee, das auf dem Rücken auszutragen von einer beliebtesten Figur der Popkultur, noch schlimmer. Und drittens, yep, Todd Phillips, wenn er nicht klaut bei Taxi Driver oder King of Comedy, jetzt wissen es alle, ist er talentfrei, wenn es um Dramen geht. Jetzt wissen es alle. Er konnte diese Bro-Comedies machen wie Old School und Hangover, obwohl Hangover 2 und 3 nicht gut waren, aber Hangover 1 ist gut. Und er konnte das alles, aber wir leben in einem Zeitalter, wo Leute sagen, das ist nicht mehr zeitgemäß und das ist offensive und bla bla bla. Damit hatte er recht, finde ich sogar, weil den Shitstorm, obwohl, fairness halber, South Park und It's Always Sunny kommen immer noch damit durch. Ich glaube, das liegt daran, dass sie diesen Bonus haben, dass sie schon so lange on air sind. Ich glaube, dass neue Projekte, die so etwas sich trauen, es sehr schwierig haben. Aber dann so krass sich für sein eigenes Werk zu entschuldigen, zu revidieren, zurückzurudern, anstatt all in zu gehen. Weißt du, man kann ja trotzdem eine Joker-Geschichte erzählen, ohne ihn zu einem glorifizierten Ikone machen. Man kann ja die Ambivalenz der Boshaftigkeit irgendwie tackeln und so weiter und so fort in der Figur. Und es gibt genügend Material da draußen, das das tut. Ja, dieser Film wollte, der hat sich ja null darum geschert. Der hat sich ja so wenig darum geschert, dass er ja nicht mal mehr als ein DC-Film vermarktet werden kann. Man dann aber trotzdem Harvey Dent und Harley Quinn in den Film reinpressen möchte, weil diese Namen dann auf einmal doch eine Bedeutung haben, weil eventuell kriegst du damit ein paar Leute mehr in die Kinos. Finde ich frech und ja, ich bin froh, dass der gefloppt ist. Ich bin richtig froh, dass der gefloppt ist.
Ich kann diese Schadenfreude nicht nachfühlen, aber das haben wir ja auch im Podcast, ja, wie gesagt, ausreichend diskutiert. In der Zwischenzeit kann ich zumindest Quentin Tarantino zitieren, der sagt, ich bin jetzt ein Arschloch, weil ich den Film mag. Was interessiert euch meine Meinung? Ich mag den Film.
Ja, du, aber das ist zum Beispiel etwas, was ich nie machen würde. Ich würde niemals jemanden als Arschloch bezeichnen, der einen Film mag oder einen Film nicht mag. Ja, aber genau das ist ja das Ding. Sehr viele Leute, die den ersten Film toll finden, wurden gleich als gefährlich. Und da war auch so eine Fearmongering-Scheiße von wegen, ja, da wird es jetzt einen Anschlag geben oder sonst was. Und Gewalt in Filmen inspiriert echte Gewalt. Und da sind wir wieder angekommen. Das ist eine Debatte, die so alt ist, die hat einen krasseren Bart als ich gerade.
Ja, aber ich glaube, das stülpst du jetzt gerade auf Joker 2 drauf. Also, ob das jetzt die reine Intention von Todd Phillips ist, sei mal dahingestellt.
Nee, ich glaube, ich glaube gleichzeitig, am Ende des Tages war das vielleicht auch ein Film, den er einfach nicht machen wollte. Und ein Studio hat ihn dazu genötigt. Und das war dann seine Abrechnung damit. Aber so viele Ressourcen zu verschwenden, anstatt zu sagen, nee, ich mach's einfach nicht. Punkt. Das ist mein Film. Ich will keine Fortsetzung, der war als One-Off konzipiert. Ich lasse mich da nicht kleinkriegen, egal wie viel Geld ihr mir vor die Nase
nehmt. Ja, aber to be fair, die Idee kam von Joaquin Phoenix.
Ja, aber auch nur, weil man ihn nicht in Ruhe gelassen hat und er auch anfangs gesagt hat, er will keine Fortsetzung machen.
Nicht so, wie er es sagt, aber das ist natürlich eine Frage, ob du es glaubst oder nicht.
Ja, ich glaube
es nicht. Joaquin Phoenix hatte die Idee, ich glaube eher Joaquin Phoenix wollte den Film unbedingt einordnen. Ja. Und hat die Idee gepitcht und dann kommt natürlich dazu, wenn dann auch noch viel Geld dafür rumliegt, weil alle denken, sie können noch mehr Geld damit drucken, dann findest du auch einen fruchtbaren Abnehmer damit, auch in einem Todd Phillips. Da Todd Phillips nie das kreative Schreibergenie war, möchte ich ihm da gar nicht mal zu viel anrechnen, was das angeht. Sondern Inszenierung, ja. Die Idee, dass das mit Musical-Nummern zu viel ist, das ist, glaube ich, auch eher so ein Todd Phillips-Ding. Aber die Grundidee ist halt von Joaquin Phoenix und nicht mal von einem Studio. Weil die hatten sich schnell damit abgefunden, dass Todd Phillips und Joaquin Phoenix gesagt haben, wir wollen keine Fortsetzung. Die waren das ja.
Soll ich meine nächste Ehrennennung nennen?
Deine nächste Ehrennennung hatte ich sogar schon wieder vergessen, dass die in diesem Jahr war. Und das sagt alles. Mehr muss ich dazu gar nicht sagen.
Rebel Moon 2, The Scar Giver, war ein Albtraum von einem Film. Also ich fand ja schon den ersten hart scheiße. Ich weiß, dass wir uns da sogar noch ein bisschen gebettelt haben. Mhm. Und du mir gesagt hast, der tut ja nicht weh. Und dann wollte ich sagen, aber was tut schon weh?
Scargiver tut weh. Ja. Ich würde wirklich sagen, ich find, der Film tut weh.
Aber Scargiver ist, also zeigt mir erneut, ich vergesse ja immer, wie die Hauptdarstellerin heißt. Wie heißt sie?
Das ist jetzt so peinlich, dass es mir auch nicht einfällt.
Ja, aber das, ja,
die findet
man schnell heraus. Namen. Sophia Boutella.
Sophia Boutella.
Die ist allergisch gegen Charisma und Schauspieltalent. Dieser Film beweist es erneut. Wer auf die Idee kam, sie zu einer Leading Lady zu machen, kann nur so ein Wahnsinniger sein wie Zack Snyder. Ich würde mich nicht wundern, das sage ich in meinem Flop-Video, das ich gestern aufgenommen habe. Ich würde mich nicht wundern, nach diesem Film, wenn irgendwann bekannt gegeben wird, dass sich Zack Snyder anfasst, sobald es Slow-Mo gibt. Weil es gibt Slow-Mo, weißt du, man hat immer gesagt, dass Michael Bay sich anfasst bei Explosionen und deswegen ist immer alles explodiert. Es gibt in diesem Film ellenlange Sequenzen in Slow-Mo, wo Leute rumfahren, rumpflügen, rumsähen und ist das eine Parodie auf Zack Snyder? Ich verstehe es nicht. Ich könnte auch meinen Hund inszenieren, wie er eine schöne Wurst auf den Rasen macht und es in Slow-Mo zeigen und es hätte den gleichen Wert wie Rebel Moon. Abgesehen davon sehen alle Zack Snyder-Filme seit Army of the Dead, sehen alle mystisch aus. Die sehen alle.
Warum nochmal?
Neuer Kameramann, oder weil er die selber dreht?
Er war selber Kameramann.
Ja, das ist unfassbar hässlich. Und ich glaube, richtig beschreibend für diesen Film ist eine Szene. Das ist diese eine Szene, die wirklich alles sagt. Und zwar, guck mal, Star Wars ist mittlerweile auch ziemlich kacke geworden. Aber alle haben gesagt, das ist so ein Star Wars Rip-Off und es wird Star Wars retten. Nee. Also, es ist in vielerlei Hinsicht beschissener als das neue Star Wars, außer The Acolyte, das lasse ich jetzt mal außen vor. Aber es ist wirklich, da gibt es eine Szene, da sitzen diese nicht glorreichen sieben oder wie viele das auch waren. Ich habe keine Ahnung, weil diese Charaktere sind so vergessenswert, so unfassbar. Und die sitzen alle an einem Tisch und die erzählen sich dann jeder seine individuelle Geschichte. Und diese individuelle Geschichte ist jedes Mal die gleiche, die fünfmal wiederholt wird. Und die Geschichte ist, hey, also dieses Nicht-Imperium aus Star Wars kam auf meinen Planeten und war da gemein. Und seitdem bin ich so. Oh, krass. Was ist denn deine Geschichte? Ja, bei mir war es anders. Da kam dieses Nicht-Imperium aus Star Wars auf meinem Planeten, war gemein. Und deswegen bin ich jetzt so, oh, das klingt ja unfassbar originell. Das habe ich auch nie gehört. Wie sieht's denn mit dir aus? Ja, bei mir war das so, dass das Nicht-Imperium aus Star Wars kam und gemein zu meinem Planeten war. Und deswegen bin ich so. Und das hörst du 6-mal und siehst dazu 6 Flashback-Sequenzen, die alle gleich sind. Und ich dachte mir auch, wow, auch die dümmste Szene in der Filmgeschichte, diese mit dem Verrat, wo da schon die böse Band ist und schon das Verratlied vorher spielt. Die böse Band.
Das war so hart aus Game of Thrones
gespielt. Ja, die dachten, die haben Game of Thrones, aber bei Game of Thrones war es eine Hochzeit und während die eingeschlossen wurden, haben sie die Musik geändert zu Reigns of Castamere. Hier laufen sie durch den Gang und da sitzt schon eine böse Band mit Säcken über dem Kopf und spielt böse Ich verrate dich Musik. Und niemand checkt was. Was? Und ich muss sagen, von all diesen Filmen.
Ganz kurz, hat da nicht der Kaiser sogar einen angeklebten Bart,
sodass man denken könnte, es kann nicht? Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich wollte sagen, von allen Filmen auf unseren Listen, inklusive Borderlands,
ja,
hat dieser Film die schrecklichsten Kostüme. Kein Film hat so schreckliche Kostüme wie Rebel Moon. Also, das sieht ja so traurig aus. Es ist, wie heißt diese Show? Lazy Town? Kennst du noch Lazy Town?
Nee.
Google mal Lazy Town, sicherlich kennst du es. Mhm. Lazy Town ist so eine Kindersendung. Lazy Town. Da haben Leute wie solche Schaumstoffperücken und so.
Okay, ja. Doch, das habe ich schon mal gesehen.
Ja, diese Qualität haben die Kostüme aus Zack Snyder's Rebel Moon. Das will ich damit sagen. Die sehen wirklich genauso überzeugend aus.
Das ist ein bisschen arg gemein. Also ich finde bezeichnender, dass ich Rebel Moon 1 eigentlich so okay finde. Aha. Und Rebel Moon 2 ertrage ich nicht. Also da bin ich, das ist, ich gebe auch zu, das ist als Gesamtkunstwerk dann auch bezeichnender als der zweite Teil als der erste. Ganz schlimm. Ich hätte aber eine Frage an dich. Weil ich habe neulich noch drüber nachgedacht, als ich Netflix aufgemacht habe.
Ob ich den gesehen, Extended Cut gesehen habe?
Ja, genau, der Director's Cut ist ja da. Der R-Rated Director's Cut. Ist das jetzt etwas, wo ich mich noch mal aufraffen würde? Also ich habe ihn auf der Watchliste. Ich sehe mich aber nicht in nächster Zeit das jetzt noch mal gucken. Wie ist bei dir?
Ich widme sogar dieser Thematik einen eigenen Monolog in meinem Flop-Video. Okay.
Ja, okay.
Das Ende des Jahres erst erscheinen wird und ich sag's dir.
Ja, das hier erscheint auch Ende des
Jahres. No fucking way, guck ich mir das an. Okay, ich finde das auch mittlerweile eine freche Aktion, mir 2,5 Stunden lange Filme um die Ohren zu hauen, die so zum Kotzen sind, nur um danach zu sagen, aber es gibt noch einen Cut, der länger ist und der ist dann besser. Ey, das mag bei Justice League funktioniert haben, aber da war ja auch wirklich Joss Whedon mittendrin und das Studio und bla, das war ja lauter Interferenz und sonst was. Rebel Moon, das, was wir im Kino bekommen haben, in den Pressevorführungen und auf Netflix, das war trotzdem durch und durch Zack Snyder. Diese Extended Cuts, die sind für die Leute, die sagen, das war geil, es war mir nur zu wenig. Ja, die sagen, diese Figuren, ich will noch mehr von denen sehen. Ich habe noch nicht genug gesehen, wie in Slow-Mo auf die Toilette gegangen wird. Und nein, also absolut nicht. Ich will das nicht supporten. Ich will diese Art auch von frecher Marketing nicht supporten, dass wir immer Filme kriegen, die scheiße sind. Und dann sagt man uns im Nachhinein, aber die waren ja auch noch nicht 4 Stunden lang. Danach sind die viel mehr. Ey, guck mal. Wir waren interessiert an Justice League von Zack Snyder, weil irgendwas an seinem Man of Steel und irgendwas an seinem Approach zu Batman hat uns ja angesprochen. Also nicht alle, aber dich oder mich haben ja seinen Superman vor allem angesprochen. Bei Rebel Moon hat mich nichts angesprochen, nicht mal ansatzweise. Null, zero, nada. Ich finde das einfach nur öde und hässlich. Ja, und deswegen gucke ich mir davon auch keinen Extended Cut an. Und Fairness halber, alle, die den Extended Cut gesehen haben und mit mir darüber geredet haben, haben mir gesagt, wenn du die Nummer wirklich scheiße findest, wirst du sie danach immer noch scheiße finden. Und ich so, das ist alles, was ich wissen muss. Ich guck mir das nicht an.
Ja, es hätte dich ja trotzdem interessieren können. Ich glaube, es interessiert mich vorsichtig schon, aber nicht mal dringend. Also in den nächsten Jahren werde ich irgendwann Rebel Moon 1 im Extended Cut noch mal sehen, denke ich. Und der Vollständigkeit halber dann auch Rebel Moon 2. Aber ich weiß selber noch nicht, was mich dahin treiben sollte.
Ja. Ja. Was ist deine Nummer 1?
Meine Nummer 1 ist ja Borderlands, das haben wir schon gesagt. Was uns zu deiner Nummer 1 aber führen könnte, weil das ist der eine Film, dem wir keinen Podcast gewidmet haben, aber den hast du jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Und jetzt bin ich gespannt, ob du einen neuen Take hast für Chantal im Märchenland.
Chantal im Märchenland ist eventuell das fürchterlichste Kinoerlebnis, das ich hier hatte.
Ich bin mir nicht sicher, ob mir das Superlativ nicht bekannt vorkommt.
Also es ist wirklich ich wurde dieses Jahr auf Moviepilot dazu genötigt, über Fuck You Goethe zu sprechen. Mhm. Und Deutschland und Comedy, tut mir leid, ihr geht nicht Hand in Hand. Tut ihr nicht. Ihr habt andere Stärken. Ihr wart zumindest mal pünktlich. So. Aber
weißt du, was der große Robin Williams dazu gesagt hat?
Ja, ich weiß. Ich weiß.
Maybe you killed all the funny people.
Ja. Aber Fuck You Goethe ist wirklich nicht lustig und das ist wirklich cringe und diese Filme dauern halt auch so Millionen Jahre lang. Wenn es 90 Minuten oder 70 Minuten wäre, dann würde ich ein Auge zudrücken. Aber die gehen alle über 2 Stunden. Alle. Jeder einzelne Teil davon. Und die sind halt alles, was ich am deutschen Film hasse. Hässliche Optik, Instagram-Filter aufgedreht, dass deine Augen sich zusammenquetschen, weil es blendet. Stock-Footage-Musik, die dir sagt, das ist jetzt gerade lustig, das ist jetzt gerade traurig, das ist jetzt gerade nachdenklich, das ist jetzt gerade wild. Theaterschauspiel, wo du richtig merkst, dass jeder wartet, jetzt seinen Satz sagen zu dürfen. Sowas wie, Jochen, du weißt doch, dass heute die Stunde ausfällt. Aber Barbara, das haben wir doch schon besprochen. Es ist... Also da kriegst du ja Hämorrhoiden von. Und wenn eine Sache schlimm war, schlimmer als alles in diesem Film, dann war es Jella Haases Charakter, der aktiv dümmer gemacht hat, weil ich Kids gesehen habe, die so reden wie sie und das unironisch tun. Und das tut weh. Und es wird trotzdem mit Filmförderung auch noch finanziert, diese Scheiße. Und dann kommt ein Human Centipede dabei raus. Und zwar...
Das hast du schon gesagt, Yves. Okay, ich mag gut. Den Vergleich. Du hast ihn schon gesagt. Ich lasse es zu, weil es ein guter Vergleich ist. Aber dann will ich nichts mehr über Scheiße heute hören.
Okay,
du hast es bei keiner einzigen Challenge geschafft.
Ich weiß, es sind halt echt Filme, die mich aufregen. Also das ist so, als wenn die deutsche Filmlandschaft etwas Schlechtes gegessen hätte, es ausgeschissen hätte und das ist Fuck You Goethe. Das hat nochmal etwas Schlechtes gegessen, etwas ausgeschissen und das ist Chantal im Märchenland. Und das wurde dann mir, der am letzten in der Reihe ist, in den Mund geschissen. Und das war mein Kinobesuch. Und spannende Anekdote, als ich ins Kino gegangen bin, hat man mir, ich hatte die PV verpasst und ich musste darüber reden, über diesen Drecksfilm. Und da haben die mir mit der Eintrittskarte ins Kino, ich habe übrigens eine gute Kollegin Melina mitgenommen, liebe Grüße gehen raus an Melina, wenn du zuhörst.
Grüße an Melina, Melina ist die Beste.
Die allerbeste.
Die ist wirklich die Beste, ich arbeite so gerne mit Melina
wir
zusammen.
Wir haben immer noch super tollen Kontakt und ich habe sie unfassbar lieb. Und ich habe auf jeden Fall so eine kleine Piccolo-Flasche bekommen mit meiner Eintrittskarte. Meine Kinokarte. Ich so, ihr gebt mir Alkohol? Ihr wollt doch, dass ich meine Sinne betäube, damit ich das mehr ertragen kann. Und es war auch so. Und,
also du hast den Alkohol gebraucht, um deine Sinne zu betäuben?
Hat nicht funktioniert.
Okay.
Und das Krasse ist, weißt du, es wird sich ja immer wieder darüber aufgeregt, wie im modernen Hollywood-Kino eine Message reingeprügelt wird mit einem Holzhammer. Und manchmal geht mir das halt auch hart auf die Nüsse.
Manchmal ja. geht er das auf den, sonst nie, aber manchmal.
Nee, es kommt drauf an, was für eine Message und wie sie denn rübergebracht wird. Mhm. Wenn man dafür eine Kettensäge benutzt, dann finde ich schon nervig. Wenn ich das Gefühl habe, es passt krass organisch in eine Story rein, es ist tatsächlich eine universelle, wichtige Message und sie wird unterstützt und getragen von Dramaturgie und Figuren, da habe ich der Letzte, der was dagegen sagt. Aber die Deutschen sagen Hold My Chantal. Denn erst ist dieser Film einfach nur abscheulich. Also abscheulich in jeder Hinsicht, in jeder Interpretation des Wortes. Und dann will der auch noch preachy sein. Und das ist ja so, in der letzten halben Stunde haut sie eine Rede nach der anderen raus, die halt mega progressiv und woke und empowering zu allem sein soll. Ja, und denkst dir, ich kenne diesen Charakter. Dieser Charakter hat 3 Gehirnzellen. Sowas kann gar nicht aus ihrem Mund kommen. Ja, das ist überhaupt nicht möglich. Und ich dachte halt, dass dieses Schulszenario schon gereicht hat, weißt du? Aber ich hätte nicht gedacht, dass wenn man eine deutsche Fantasy-Komödie macht. Übrigens, anscheinend ist jetzt das Fuck You Goethe-Franchise in Anführungsstrichen auch im Fantasy-Spektrum anzufinden. Mhm. Es ist ein Albtraum. Es ist ein absoluter, das Schauspiel ist schlimm, das Drehbuch ist schlimm, die Ästhetik ist schlimm, auch diese nachsynchronisierten Sachen, sowas, was wir nicht fassen können, dass es in Hollywood passiert, ist anscheinend im deutschen Kino gang und gäbe, weil es bei allen Fuck You Goethe-Filmen der Fall ist. Und es tut seelisch weh. Und ich bin da rausgegangen und da waren 2 Mädels. Und das eine zum ist schon, also ich finde schon, der Film war gut so, aber jetzt nicht so super krass. Also letzter war besser. Und da habe ich gemerkt, dieser Film macht eure Kinder dumm. Dieser Film tötet die Gehirnzellen euer Kinder. Und ich würde meine Kinder so einen Dreck nicht gucken lassen. So, also würde ich sagen, nicht bist du nicht in der Lage, bis Alkohol zu trinken. So.
Ja, das Witzige ist, ich hätte nicht gesagt, dass das Kinder überhaupt das Hauptzielpublikum sind.
Das ist der nicht, ist ab 6 freigegeben.
Ja, ja, schon. So, natürlich ist sowas ab 6 freigegeben. Das Zielpublikum, das ich wahrnehme, ist halt ein bisschen älter, weil das ist sowas typisch Deutsches, wenn es auch um Humor geht. Man will über Leute lachen, die dümmer sind als man selbst.
Ja, voll.
Und dadurch, also genau das bedienst du eigentlich, macht die Figuren unmenschlich dumm. So ist ja niemand. Und also auch wenn du das in deiner Schilderung schon nah dran ist, aber ganz so krass ist es dann doch nicht wie eine Chantal. Und selbst die fühlen sich dann ihr intellektuell unglaublich überlegen und daraus hast du dann auch so ein befriedigendes Gefühl. Zumindest ist es das, was ich glaube zu beobachten, ohne dass ich zu viel davon sehe. Ich habe den ersten Fuck You Goethe gesehen und es reicht mir auch.
Und dann hast du nicht mal den schlimmsten gesehen. Aber jetzt kommt's, es ist noch so eine letzte Sache, weil wir das über das FSK Rating gesprochen haben. Ich habe nochmal nachgeguckt. Der Film hat eine FSK-Wertung von 12. Das heißt, ab 12 Jahren ist dieser Film freigegeben. Okay. Mhm. Was dort an Schimpfwörtern alles rausgehauen wird, wenn ich das in meinen Videos bringen würde, hätte ich eine Age Restriction auf YouTube. Also alle 2 Sekunden ficken, Fotze und so weiter und so fort. Wirklich. Muss ich einfach sagen, das ist genau das, was im Film. Und dann denke ich mir, der ist ab 12 freigegeben. Mich triggert sowas nicht, aber ich denke mir, wieso kriege ich dann eine Age Restriction und muss aufpassen, dass ich in der ersten Minute die Scheiße sage. So. Irgendwie sowas.
Und weil ich hinter dir stehe und sage, versuch doch mal ohne das irgendwas zu beschreiben.
Und eine letzte Anekdote habe ich noch. Ich habe mir ganz lange überlegt, bringe ich die jetzt oder bringe ich die nicht?
Oh, ist das was für Age Restriction?
Nee, das ist wirklich, okay. Das ist aus dem Nähkästchen plaudern. Und ich habe mich ich hatte tatsächlich schon mal einen Podcast aufgenommen mit jemandem, habe die Anekdote gebracht, habe sie rausschneiden lassen. Und ich glaube, hier auf Nerd und Kultur, nach der langen Zeit, wann ist dieser Film rausgekommen? War das im März? März, ich glaube, es war März. Ich glaube, es ist ja schon ein wenig Gras drüber gewachsen. Lass mich nochmal Lass mich doch mal gucken. Ich
bin so gespannt.
Der Film ist wann rausgekommen? Am 28. März. Übrigens, wer diese Christoph Petersen urteilte, dass Jella Haase eine der erfolgreichsten und lustigsten deutschen Comedy-Kunstfiguren geschaffen habe. Das steht übrigens auf Wikipedia. Wir kennen ja Christoph Petersen, der Chefredakteur von Filmstarts. Mhm. Okay.
Das lasse ich jetzt unkommentiert so stehen. Sag weiter.
Okay. Spiegel Online. Spiegel Online hatte Jella Haase im Interview und hat ihr meinen Videotitel einfach nur gezeigt. Und mein Thumbnail.
Das da wäre?
Ich glaube, der schlechteste Film des Jahres hieß es einfach nur. Und so, ich hatte
nur
da.
Nur das, okay. Harmlos für deine Begriffe.
Ich hatte da Googly Eyes und Kotze aus dem Mund drauf. Und Spiegel Online hat grauenhaft recherchiert, muss ich dazu sagen. Und ich denke mir, wenn ihr schon so schlecht recherchiert bei so banalen und unwichtigen Themen, will ich nicht, hoffe ich, dass ihr bei ernsteren Themen besser recherchiert. Weil sie wurde darauf angesprochen, dass der Moviepilot, in Anführungsstrichen Macher / Gründer, Yves Arievich, Folgendes sagt. Kannst du dir vorstellen, dass das nicht so gut ankam? Ich bin nicht und war nie der Gründer oder Schöpfer von Moviepilot.
Ich war gerade verwirrt, weil du sagst, Folgendes sagt und dann kannst du dir... Was hast du gesagt?
Ich war nie der Schöpfer von Moviepilot.
Ja, das ist mir so klar natürlich, aber okay.
Ich war nie der Gründer von Moviepilot. Ich war ganz normal angestellt wie jeder andere. Ich hatte relativ kreative Freiheiten auf dem YouTube-Kanal. Aber weißt du was? Shoutout an Jella Haase, die war mega cool in dem Interview und hat gesagt, jeder hat halt seine Meinung, manchen gefällt es nicht. Und da sage ich dann, abgesehen davon halte ich Jella Haase tatsächlich für eine sehr gute Schauspielerin. So sehr ich diese Chantal-Filme zum Kotzen finde. Und gerade in Deutschland musst du dich um Rollen schlagen, wenn du eine kriegst, weißt du? Mhm. Und in einem großen Franchise und so weiter. Da musst du Glück, in Deutschland noch viel mehr Glück haben als in Amerika.
Aber jetzt bin ich verwirrt zurückgelassen. Vielleicht auch einige Zuschauer. Was ist jetzt die Anekdote dahinter, dass es nicht gut angekommen ist, dass du als Chefredakteur bezeichnet worden bist? Chefredakteur bezeichnet
worden. Also das war eine Sache, okay. aber die andere Sache, dass dieses Video solche Wellen geschlagen hat, dass der Spiegel Online darüber berichtet hat.
Ach so, okay. Ja, das dann für sich. Das war mir gar nicht neu, das hast du mir nämlich schon mal erzählt, deswegen war ich jetzt auch nicht so perplex zurückgelassen. Aber das hat nichts mit Christoph Petersen zu tun.
Nein, das hat gar
das
nichts.
Das ging jetzt gerade so, weil der ist
Filmstar. Christoph Petersen hat das überhaupt nichts zu tun. Ich habe gerade nur gesehen, ach, Christoph wird hier erwähnt, wenn ich auf Wikipedia gehe.
Ich bin selten seiner Meinung.
Ich auch.
Ich glaube höchstens bei, nicht mal bei Flash, aber wir sind beide eher positiv, was zu Flash
angeht.
Bei
Jack and Jill.
Bei Jack and Jill?
Hat er nämlich 4 von 5 Sterne gegeben.
Ernsthaft hat er das?
Ernsthaft.
Okay, das lassen wir auch so stehen. Auch das werde ich nicht weiter kommentieren.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das immer noch so das kontroverseste Ding ist in ganz...
Ja, aber er ist ja Filmkritiker. Man sollte ja immer... Ich mache das ja auch. Also ich habe oft sehr kontroverse Meinungen, die gegen den Strom schwimmen. Und das ist nicht mal Intention dahinter, gegen den Strom zu schwimmen oder sogar fälschlicherweise mit dem Strom zu schwimmen. Sondern genau das ist unser Job. Wir geben die Wertung ab und besprechen die Filme so, wie wir sie empfinden.
Genau.
Und auch da hat Jella Haase ja recht, für jeden Film gibt es ein Publikum da draußen.
Und abgesehen davon, ich habe sie jetzt mal in anderem Zeugs gesehen, darauf wollte ich hinaus. Ja. Die hat richtig was auf dem Kasten mit einem richtigen Drehbuch.
Du, das haben die meisten deutschen Schauspieler. Gerade, du hast ja auch das Theaterschauspiel erwähnt, was auch daran liegt, dass ja deutsche Schauspieler immer für Theater primär ausgebildet werden. Und das ist halt das, was die Schauspielschulen machen, weil du am ehesten als Schauspieler eine Chance hast, im Theater dein Geld zu verdienen, als im Fernsehen. Auch das möchte ich dann immer nicht den Schauspielern vorwerfen. Du musst den Leuten nur das richtige Drehbuch geben. Guck, oder auch die richtige Regie. Guck, was mit Christoph Waltz ist. Und auch wenn der Österreicher ist, der hat
aber
ja
der
die meiste Zeit seines
klasse.
Lebens. Bitte?
Der war schon immer klasse.
Ja, aber der hat auch viel Scheiße spielen müssen.
Ja,
der war ja jedem dritten Derrick dabei oder so.
Weißt du, wie cool der war bei Kommissar Rex?
Das weiß ich nicht mehr.
Du bist
aber,
eine Puppe.
Hat er nicht einmal Roy Black gespielt in der
ja.
Bio?
Ja.
Das fand ich zum Beispiel schon wieder beeindruckender, ohne dass ich
das. War gar nicht schlecht.
Ja, eben. Christoph Waltz, da steckt halt so viel drin. Ich habe ja auch empfohlen, diese Krimiserie, die auf Netflix läuft, die deutsche, Die Toten von Marno. Ist auch etwas, was ich ja im Podcast deswegen auch gedroppt habe, weil eventuell wird über die zweite Staffel hier geredet mit einem der Macher bei Gelegenheit. Bist du jetzt nicht dabei? Habe ich dich gar nicht eingeweiht dazu.
Doch, du hast mir schon häufiger
davon erzählt. Ich habe dir erzählt, dass ich plane, ne?
Ja,
aber ist es so wirklich konkret? Naja, gucken wir mal. Ich will nicht zu viel versprechen über Podcasts, die noch nicht da sind. Ich mag es, wenn der deutsche Film sich mal wieder was traut. Mhm. So, da bin ich einfach ein Fan von und dazu gehört komischerweise jedoch auch ein Chantal im Märchenland, wenn man einen Klassenzimmerfilm nimmt. Ja, also in der besten Tradition von fliegenden Klassenzimmern und so weiter. Wenn man so einen Film nimmt und dann sagt, ach, wir machen Fantasy draus. Und dann so, okay, das hätte ich jetzt nicht kommen sehen. War der nicht trotzdem sehr erfolgreich?
Oh, der war sau erfolgreich. Ich glaube, das war der erfolgreichste Film des Jahres in Deutschland sogar.
Lass mich das aber als Brücke für was anderes nehmen, für einen Film, der so erfolglos wie erfolgreich ist. Weil meine Nummer 1 war ja Borderlands, aber meine Ehrennennung muss hier und heute erwähnt werden, obwohl wir beide nicht glauben, dass sie eigentlich in die Liste gehört. Ich habe aber keinem anderen Film in diesem Jahr auf Letterboxd eine schlechtere Wertung gegeben als meiner Ehrennennung Madam Web. Das ist, also als Film für sich genommen, der wahrscheinlich schlechteste, den ich dieses Jahr gesehen habe. Ob es die Machart ist, ob es die Besetzung ist, der Cast, der sich ja wirklich der Durchschlaf wandelt, die Kostüme, der Schnitt, die Idee von mir aus. Alles daran ist das Mieseste, was ich gesehen habe dieses Jahr. Und gleichzeitig ist es die perfekte Verschmelzung von Batman Forever und Twilight als SSU-Film. Und ich hatte eine diebische Freude, den zu gucken. Ich konnte irgendwann weglegen, dass ich hier versuche, einen Film zu besprechen oder also zu rezipieren. Ich konnte es irgendwann ablegen von mir und sagen, boah, ich habe gerade so Spaß und ich lache hier und da. Und auch wenn der Film das nicht möchte, fuck it. Das ist mein Geheimtipp des Jahres. Und ich habe auch anderen Leuten gesagt, guckt den. Ihr geht nicht ins Kino, gebt kein Geld aus, um Himmels Willen. Aber der läuft eh bald auf Netflix und so war es dann auch. Und so war ja auch auf Platz 1 auf Netflix. Guckt den dort und habt eine diebische Freude. Guckt den mit anderen Leuten, trinkt dabei eine Pepsi, habt Spaß. Und so ist es dann auch. Ich liebe den Film dafür, dass er das geschafft hat.
Du, 1:1 meine Worte. Also Madam Web war meine Favorite Comedy des Jahres. Also ich habe so herzhaft gelacht. Ich habe sogar vor, ihm demnächst noch einmal zu gucken. Ich habe letztens wieder einfach ein paar Clips gesehen. Ich finde das geil. Also, es gibt halt Filme, die so schlecht sind, dass sie geil sind. Da zähle ich The Room dazu, da zähle ich The Happening dazu, da zähle ich definitiv The Fanatic dazu. Und ich werde nie aufhören, diesen Film zu erwähnen, bis du ihn nicht geguckt hast. Marco, The Fanatic mit John Travolta ist der Wahnsinn. Und was noch? Sleepwalkers von Stephen King mit Carb Kebab. Wundervoll. Und Madam Web reiht sich da ein. Madam Web, ich sag's euch, wenn ihr so noch 10 Jahre oder so wartet, dann ist der ein Kultfilm. Der ist ein Kultfilm, der sogar ein Special Screenings kriegen wird, die gut besucht sein werden, weil Leute herzhaft zu lachen haben. Das wird Craven nicht erreichen. Das wird kein anderer Film, auch Borderlands wird das nicht erreichen. Weil Borderlands will ja so lustig sein und failt so krass. Madam Web meint das ja ernst. Und das wird ein Kulthit. Das wird ein krasser Kulthit. Der wird ein Kult-Following kriegen. Bin mir ziemlich sicher, dass es da auch irgendwelche Rituale geben wird, wenn du ins Kino gehst. Keine Ahnung, jedes Mal, wenn du eine Pepsi siehst, schreist du Pepsi. Es ist ja so ähnlich wie bei The Room. Wann immer man Bilder von Löffeln sieht, schreit man Spoon und schmeißt einen Löffel oder so. Oder bei Rocky Horror schmeißt man mit Konfetti, wenn die da heiraten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Film ein Cult-Following kriegen wird, dass das explodieren wird und dass er Sleepwalkers hat auch lange gedauert. Es ist so ein Müllfilm von Stephen King, aber der ist so lustig und der meint es halt ernst. Ne? Es sind Katzendämonen, die Inzest miteinander haben, während sie aussehen wie Menschen. Und das Einzige, wovor sie Angst haben, ihre einzige Schwachstelle, sind echte Kätzchen. Weil wenn die kratzen, dann fangen die an zu brennen und zu platzen. Das ist ein wundervoller Film. Ich habe wirklich selten so krass gelacht wie bei Sleepwalkers. Ich habe mir den letztes Jahr, als ich noch beim Moviepilot war, um die Halloween-Season reingezogen und ein Video gemacht. Und ich habe das Gefühl, ich wurde der Nummer nicht gerecht. Ich glaube, mein Video wurde der Nummer nicht gerecht. Den muss man echt gesehen haben. Also, es ist so toll. Und jeder spielt mit. Übrigens, Mark Hamill spielt mit, ich würde sagen. Mark Hamill spielt mit.
Ich habe dein Video gesehen, das hat mir gereicht.
Joe Dante, John Landis, alle sind am Start. So, es ist ein riesiger Inside-Joke wahrscheinlich. Aber Madam Web ist genau das. Ist genau das. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Fall sein wird. Mark my words. Wir reden nochmal im 10-jährigen Podcast-Jubiläum von Nerd und Kultur drüber, wenn Madam Web erneut eine Aufführung hat, hier in Berlin im Babylon-Kino oder so.
Ja, ich mag deine Words. Mark und Mark.
Hi, Mark.
Pass auf. Ich habe eine Abschlussfrage für dich.
Ja, bitte.
Wir haben schon aufgenommen, und ihr werdet es aber danach hören nächste Woche, unsere Jahresvorschau für 2025. Mhm. Da haben wir ja nicht nur Filme genommen, auf die wir uns freuen. Wir haben auch Filme genommen, die genannt werden müssen. Jetzt frage ich dich aber in Hinsicht für diesen Podcast, ist denn ein Film dabei, von dem du glaubst, dass er eine Chance hat, in unseren Top 10 Flops des Jahres zu landen?
In der Vorschau?
Ja.
Ja.
Oder muss ja nicht unbedingt eine Vorschau sein. Vielleicht hast du auch einen anderen Film, einfach den wir nicht aufgeschrieben hatten.
Lass mich doch mal ganz schnell unsere Vorschau angucken.
Ich sag dir in der Zwischenzeit meinen, okay?
Ja.
Also, das ist aber nur ein Gefühl, und ich gebe dem Film wahrscheinlich trotzdem eine Chance.
Okay.
Der Minecraft-Film.
Oh, ja, ja.
Das ist etwas, der tut mir ja jetzt schon weh, auch wenn der zweite Trailer besser ankommt. Ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Wäre auch gleich meine Anschlussfrage: Ist das ein Film, den wir besprechen wollen überhaupt? Muss ich dann die Pressevorführung, oder kann ich warten, bis mein Neffe mich zwingt, den zu gucken?
Kannst warten auf deinen Neffen.
Ja?
Okay. Ja.
Dann kommt er wahrscheinlich nicht in die Flop-Liste.
Ich sehe da schon einige Sachen, die schlecht werden könnten.
Ich hab ein Guess, was dein Pick ist.
Ja.
Jurassic World Rebirth.
Ja. Das war auch der erste, den ich im Kopf hatte. aber genau.
Aber der ist von Gareth Edwards, deswegen kann er theoretisch gut aussehen.
Hat für mich nichts zu bedeuten, nicht mehr bei Jurassic World.
Ja, aber das sieht dann zumindest viel, viel besser aus, ja, als das, gut. Was
das mag hat. Alles sein, trotzdem. Ja, Lilo und Stitch Live Action, wie jeder Live Action Disney Film, gehe ich auch davon aus, dass das abstinkt. Mhm. Was kann man hier noch angucken? Ja, okay, einfach nur um zu trollen, natürlich Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery.
Ja, du trollst nur. Nicht mal du findest das so schlecht, das ist jetzt Quatsch.
Doch, Glass Onion fand ich wirklich scheiße.
Ja, du hast aber nicht in deine Top 5 gewählt, in deine Top 10.
Nee, aber auch nur, aber es hatte wirklich einen Grund. Hatte wirklich einen Grund, dass ich den Film nur für unseren Podcast gesehen habe, der sehr spät kam im Jahr, und ich die Flop-Liste schon aufgenommen hätte. Sonst hätte der auf Platz 10 oder auf Platz 11 hätte er seinen Platz gefunden. Ja, ja, das meine ich wirklich. Ansonsten, weißt du, ich fürchte, ich glaube nicht, aber ich fürchte, dass Captain America Brave New World ein Desaster wird. Einfach nur wegen den endlosen Reshots, Produktionsgeschichte und so weiter, fürchte ich, dass das auch so ein zusammengeschusterter, inkohärenter Film wird. Nicht auf dem Sony-Level, weil so etwas sich das MCU noch nie getraut hat. Aber ich fürchte, wir steuern da auf ein Desaster zu.
Aber es gibt ein Argument, das mir direkt einfällt, das zwei deiner Filme aus deiner Prediction wieder rausnimmt. Wann hat das letzte Mal Gareth Edwards einen Franchise-Film gebracht?
Godzilla? Ah, Rogue One.
Der war super. Und wer hatte von allen Star Wars-Filmen die meisten Reshoots und wurde ständig umgeschrieben?
Stimmt.
Rogue One. So ist es halt manchmal in der Filmgeschichte, aber wir werden es sehen. was nächstes Jahr uns dann wirklich bietet. Wir werden es besprechen im nächsten Podcast. Und damit bleibt mir zu sagen, das war's für dieses Jahr. Ich glaube, wir haben aber schon über das Jahr selber, also so eine leichte Verabschiedung eigentlich für den nächsten Podcast schon, deswegen will ich auch das nicht wiederholen. Mhm. Haben wir denn ein anderes Schlusswort?
Ich musste mir eins ausdenken letztes Mal. Ich finde, jetzt bist du dran.
Naja, also ich habe vorhin, glaube ich, um jetzt mal einen Zirkelschluss zu bauen, habe ich ja erwähnt, dass die 2 die große Zahl ist diese heute. Und dass auf deinem Shirt 2 der Namen heute gedruckt sind und ein 3. Deswegen, egal wie euer Jahr endet oder das nächste anfängt, denkt immer dran, Yves und Marco und Uwe sind auch dabei.
Ich bin der Uwe, auch dabei.